Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Reisepodcasts. Ja, und heute nehmen wir euch mit auf die spannende Tour von Thomas, und zwar durch Norwegen. Er wird was erzählen, wahrscheinlich von Wanderungen, atemberaubenden Wanderungen bis hin zu unerwarteten Herausforderungen. Da könnt ihr gespannt sein. Wir erzählen ein bisschen, oder Thomas erzählt eigentlich von seinen Vorbereitungen, ein paar Highlights, aber auch kleinen Pannen, die unterwegs passiert sind. Und am Ende gibt es ein paar wertvolle Tipps, wie ihr vielleicht eure Norwegen-Reise noch besser planen könnt. Aber lehnt euch zurück und begrüßen wir erstmal Thomas und Axel. Ja, schön heute Abend wieder mal bei euch zusammen im Wohnzimmer zu sitzen sozusagen. Hallo Thomas, hallo Axel.
Hi, hi.
Hallo.
So sagt ja, man Thomas. Nämlich in Norwegen.
Hi, hi.
Oder hi reicht auch. Ja, vielen Dank für die schöne Einleitung, Jan. Ich freue mich, dass ich euch heute hier von unserer Reise erzählen darf. Wieder Norwegen. Könnten jetzt welche sagen, hattet ihr da nicht schon mal was? Ja, stimmt.
Oh, langweilig.
Das stimmt.
Echt?
Ich müsste es auch noch in die Links packen für die Shownotes, das habe ich versäumt. Ich würde gerne noch die Podcast-Episode von vor etwa 2 Jahren, auf die gerne verweisen, wo wir diesen relativ langen und sehr umfangreichen und aufregenden Roadtrip durch Skandinavien hatten, wo natürlich auch Norwegen ein Schwerpunkt war. Aber die Reise dieses Jahr war eine ganz andere, unter ganz anderen Voraussetzungen. Und davon würde ich euch heute gerne erzählen. Ich freue mich.
Ja, schön. Ja, Mensch, Thomas, ja. So die erste Frage, die man sich stellen kann, ist, warst du denn schon in so vielen Ländern, dass du ein Land ein zweites Mal bereisen musst? Also warst du schon ausführlich in Dänemark, Schweden, Finnland, alles schon durch?
Ja, ist eine wirklich gute Frage, Axel, weil man sich ja, also uns geht's so, wir würden uns permanent die Frage stellen, wo könnte denn die nächste Reise hingehen? Weil es gibt noch so viele schöne Länder, die es zu bereisen gilt, und wir haben uns natürlich auch schon gefragt, wieder Norwegen, und die Antwort war sehr schnell ja, weil wir uns in dieses Land einfach verliebt haben, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Reise, wie ich es gerade gesagt habe, in diesem Jahr stand unter ganz anderen Vorzeichen. Wir sind ja vor 2 Jahren mit Freunden gefahren, was absolut super war und ganz, ganz toll war. Aber während der Reise sind uns eben auch noch Sachen aufgefallen und eingefallen, wo wir gesagt haben, wenn wir nochmal wiederkommen, dann werden wir die irgendwann sicherlich mal nachholen. Und das war jetzt irgendwie nach 2 Jahren, war schon der Wunsch, so groß Dinge nachzuholen, die wir vor 2 Jahren nicht geschafft haben, auch aus zeitlichen Gründen, weil wir da ja sehr, sehr weit und lange gefahren sind bis zum Nordkap. Und diesmal sollten die damals hinterlassenen Lücken, die wollten wir jetzt schließen.
Also wenn das irgendwann jetzt war, ich meine, wir wissen ja nicht, wann unsere Hörer unsere Podcasts hören. Wann war denn irgendwann?
Gute Frage. Jetzt? Ja. Guter Hinweis, Jan. Genau, wir reden also von unserer Reise im September 2024. Und wenn ich von vor 2 Jahren spreche, dann sind wir fast zu einem ähnlichen Zeitpunkt gefahren, etwas später und auch länger. Wir waren damals 4 Wochen unterwegs, in diesem Jahr waren es halt nur 3 Wochen. Wir waren, wie gesagt, nur mit einem anstatt mit 2 Vans unterwegs. Und es war jetzt nicht der Schwerpunkt, das Nordkap zu erreichen und möglichst viel Strecke zu machen, sondern wir wollten einen schönen Urlaub, wie so viele Menschen, glaube ich, haben. Bei uns lag der Interessenschwerpunkt hier auf dem Thema Wanderung. Wir wandern sehr, sehr gerne, bewegen uns sehr gerne in der frischen Luft. Ihr wisst ja, leidenschaftlicher Läufer sind wir 3 ja sowieso. Ich bin aber ja kurz zuvor, hatte ich, glaube ich, in der Jubiläumsepisode erzählt, bin jetzt kurz zuvor noch den Flensburg-Marathon gelaufen, weswegen wir unsere Reise tatsächlich etwas früher gestartet haben, als wir es ursprünglich geplant hatten. Wir wollten wieder fast schon in den Oktober rein, auch nochmal, um die eventuell die Nordlichter zu sehen, um dem Reiseverkehr möglichst weit aus dem Weg zu gehen. Jetzt ist es, glaube ich, 1 oder 2 Wochen früher geworden als geplant, eben weil wir nach dem Flensburg-Marathon dann sofort über Dänemark nach Norwegen gedüst sind.
War ja irgendwie auf dem Weg dann, ne?
Ja, tatsächlich. Also es war so genial. Also meine Frau sagte dann auch, ich wollte nämlich erst mit dem Camper nur zum Flensburg-Marathon. Dann sagt sie, warum? Dann fährst du hin und her von Flensburg wieder zurück ins Ruhrgebiet und dann fahren wir quasi ein, zwei Wochen später wieder da hoch, um dann nach Norwegen zu kommen. Und so haben wir es direkt verbunden. Und ja, das war genau der richtige Weg. Zugegebenermaßen waren die Beine etwas schwer für die ersten Wanderungen. Also auch wenn ich ein, ja, sagen wir mal, tatsächlich ein erfahrener und geübter Marathonläufer bin und auch wenn der Pacer-Job beim Flensburg-Marathon in Anführungszeichen nur auf 4 Stunden 30 ging, was für meine Verhältnisse relativ langsam ist, habe ich trotzdem schwere Beine gehabt und ich habe Muskelkater gehabt und das hat man bei den ersten Wanderungen dann auch gemerkt. Aber das war klar. Das
darf aber doch auch sein.
Das darf sein, das war klar und es hat sich dann aber nach, weiß ich nicht, nach 4-5 Tagen war das dann auch erledigt, ne?
Also wenn du sagst, dass du von Flensburg aus gefahren seid, das bedeutet wahrscheinlich, und du hast auch gerade schon gesagt, über Dänemark, dass ihr dann ziemlich sicher die Fähre genommen habt Richtung
ganz genau
Schweden, Norwegen.
Genau, richtig, genau. Wir sind also von Flensburg, dann bist du relativ schnell in Dänemark und dann fährst du aber noch, ich weiß gar nicht, 150 Kilometer oder was, oder vielleicht waren es auch mehr, durch Dänemark bis an den nördlichsten Zipfel dort in dem Bereich da Richtung Hirtshals. Das ist ein sehr beliebter Ort, wo Fähren dann in verschiedene Richtungen ablegen. Und da ich ja wusste, dass sonntags der Flensburg-Marathon ist, hatten wir uns eine Fähre gebucht für Montagmorgen, 8.30 Uhr von Hirtshals. Wir sind also Sonntag nach dem Marathon mit den dicken Beinen sind wir halt dann noch bis Hirtshals gefahren. Haben dann da die Nacht verbracht und sind dann am Montagmorgen dann rüber nach Norwegen. Da landet man dann, also in unserem Fall, ich glaube, es gibt auch noch andere Fährverbindungen, aber in unserem Fall sind wir dann in Kristiansand im äußersten Süden in Norwegen gelandet.
Ja, das ist tatsächlich auch eine Fährverbindung, die ich 2006 mit meiner Frau auch genommen habe. Ja. Damals hatten wir das auch gebucht, das kostete irgendwie damals so 100 Euro mit dem Auto allerdings, hin und zurück, glaube ich. Ja. Und das war so eine Nachtfahrt oder so eine Abendfahrt, ganz, haben wir aber nicht gut gemacht, so ohne Sessel und sowas. Also es war nicht so ideal, was wir gemacht hatten. Kann man denn da in Hirtshals gut übernachten mit dem Camper oder habt ihr dann da am Hafen?
Es gibt tatsächlich zwei Möglichkeiten. Es gibt einen ganz einfachen Stellplatz, der ist super einfach, weil das quasi asphaltierte, eingezäunte Fläche ist. Es gibt eine Schranke, die öffnet sich. Ich war zu doof, die richtig zu bedienen. Das kann ich an der Stelle auch mal sagen.
Das waren die schweren Beine.
Das war der erste kleine Fail. Ich bin nämlich nicht nah genug rangefahren an die Schranke. Ja. Und du musst dann, wie war das? Du musst dann aussteigen, musst in dieses Kassenhäuschen, musst dann sagen, du möchtest hier übernachten, musst dann mit deiner Karte bezahlen und dann geht die Schranke auf. Und dann gehst du zurück deinem Camper und die Schranke bleibt auf. Und dann habe ich aber nachher erfahren, wenn du mit deinem Auto nicht auf der Induktionsschleife stehst, geht die Schranke irgendwann wieder zu. Und ich stieg ein und indem ich einstieg, ging die Schranke wieder zu. Und obwohl du ein Ticket, das verstehe ich dann wiederum nicht, obwohl du ein Ticket ja bekommen hast und du das auch einscannen kannst an der Schranke, da ist so ein Scanner, geht die Schranke aber trotzdem nicht mehr auf. Mhm. Und dann habe ich da diesen Knopf gedrückt und dann hatte ich dann einen Dänen dran und dann haben wir auf Englisch kommuniziert und der hat mir erklärt, ja, dann musst du den Prozess bitte nochmal machen, aber näher ranfahren an die Schranke und dann kommst du morgen zu uns und holst dir dein Geld zurück für ein Ticket. Und dabei habe ich, und jetzt komme ich eigentlich auf diese Geschichte, dabei am nächsten Morgen haben wir das auch tatsächlich gemacht. Man musste dann zu dem Hauptcampingplatz und das ist der Punkt. Also das war diese asphaltierte Fläche, nicht besonders schön, zweckmäßig, aber legal dort zu übernachten, um auf die Fähre zu warten. Aber die haben auch in Hirtshals einen wunderschönen Campingplatz. Das ist der gleiche Betreiber. Und der liegt direkt am Meer. Also ein richtig standesgemäßer, gut ausgestatteter Campingplatz. Da sind wir ja morgens hingefahren. Super nett an der Rezeption. Mich schon fast geärgert. Also wenn man jetzt ein bisschen früher sonntags da gewesen wäre, hätte es sich sogar fast gelohnt, da die Nacht zu verbringen, weil es echt, echt schön ist. Und ich glaube, da verbringen sehr viele wirklich richtigen Urlaub. Also waren Campingmobile, die alles aufgebaut hatten da mit Vorzelt und so. Schön. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, da in Hirtshals ganz gut zu stehen. Und wo wir eben noch beim Thema Fähre sind, das kommt gleich noch in den Tipps. Ich habe mir überlegt, euch heute mal die drei schönsten Dinge von unserer Reise zu erzählen, also die Tops, dann gibt's drei Flops, so ähnlich wie wir das jetzt schon mal ab und zu hier ja etabliert haben. Und dann gibt's noch drei Tipps am Ende. Und zum Thema Fähre buchen, da müsst ihr dann dranbleiben, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, denn da gibt es gleich noch einen sehr, sehr wertvollen Tipp, der kann
Rabattgutschein, gelten. Rabattcode,
nicht abgefahren von 5, aber ihr könnt
abgefahren 15,
75.
Also ich verspreche euch, wenn die Konstellation noch so ist, wie sie vor wenigen Wochen war, dann könnt ihr hier bares Geld sparen. So, was ich euch aber gerne noch, bevor wir richtig tief einsteigen, ich würde euch gerne noch ein paar Fakten über unsere Reise.
Zahlen ist doch sonst Axels Sache.
Ja, ja.
Genau. Soll ich die vortragen?
Komm, schief. Komm, erzähl.
Ja, also wir sind in diesem Urlaub circa 4.400 Kilometer gefahren. Vielleicht jetzt, weil wir ja ein Audio-Podcast sind und das nicht grafisch jetzt sofort hier darstellen können. Der eine oder andere hat vielleicht ein bisschen Norwegen vor Augen oder hat jetzt Lust, mal kurz Google Maps auf dem Handy anzumachen. Da kann man es ein bisschen verstehen. Also wir sind im Uhrzeigersinn die Route durch Norwegen gefahren, von Dänemark, wie ich gerade gesagt hatte, bis nach Kristiansand. Und dann sind wir im Westen sinngemäß hochgefahren bis zum Geiranger Fjord und sind dann östlich abgebogen bis zum Fokstumyra Naturreservat und sind dann auf der östlichen Seite Norwegens wieder runter bis Oslo und dann durch Schweden an Göteborg und vorbei und dann Richtung Dänemark zurück nach Hause. Also wie so ein großes Ei, kann man sagen, so ein ovaler Kreis, grob gesehen.
Also habt ihr nicht denselben Hinweg genommen wie Rückweg, ne? Das ist ja dann auch nochmal spannend. Ne? Also ihr seid dann nicht wieder von Oslo, so grob die Ecke, dann wieder an der Ostküste runtergefahren bis Kristiansand, sondern...
Genau. Wir sind im Prinzip einen ähnlichen Weg zurückgefahren, wie wir vor 2 Jahren mit unseren Freunden zurückgefahren sind. Nur mit dem Unterschied, dass wir dann von, wo die Öresundbrücke ist, Malmö, zwischen Schweden Malmö, und...
Schweden-Kopenhagen.
Schweden also und Malmö, Dänemark, Kopenhagen. Genau. Da sind wir damals eine Fährverbindung gefahren und diesmal haben wir die Öresundbrücke mal mitgenommen.
Helsingborg.
So sieht's aus. Genau. Helsingborg nach Helsingborg sind wir damals vor 2 Jahren gefahren und diesmal die Öresundbrücke. Bewusst mal, weil wir einfach ein bisschen Abwechslung haben. Und wir hatten auch eine Diskussion mit anderen Urlaubern, die sagten auch, ist ein Rechenexempel, was man da, also die Öresundbrücke ist prinzipiell etwas günstiger als die Fähre, dafür hast du aber ein paar Kilometer mehr zu fahren, weil du noch so ein kleines Ei fährst und hast vielleicht 50 Kilometer mehr, also ja, so what? Also am Ende war uns das jetzt egal.
Wir, Urlaub, ne?
Ich hatte jetzt auch keine Lust mehr auf Fähre buchen. Das müsste man da eventuell machen. Ich wollte einfach über die Brücke fahren. Also, das war so grob gesagt unsere Route. Am Ende haben wir noch 4 Nächte auf Fehmarn verbracht. Warum wir das gemacht haben, erzähle ich gerne auch noch später. Wir haben wieder mal hatten wir es gar nicht so vor, aber wir haben einen reinrassigen Roadtrip gemacht. Noch reinrassiger als der von vor 2 Jahren, denn wir haben in diesem Urlaub ausnahmslos jede Nacht woanders gestanden. Wir haben nicht einmal irgendwo zweimal gestanden. Nicht, weil wir das unbedingt machen wollten. Es hat sich einfach nicht ergeben und irgendwie hat sich unser Abenteuertrieb und unsere Abenteuerlust und unsere Lust, wieder was Neues zu entdecken, hat uns immer so nach vorne getrieben, dass wir dann doch nach jeder Nacht irgendwie wieder weitergefahren sind. So waren wir also wirklich, ja, richtig Roadtrip-mäßig unterwegs. Und was ich immer gerne gefragt werde, Norwegen zu der Jahreszeit, und im Übrigen hatte ich da auch mit YouTubern Kontakt, die schrieben auch, oh, das ist aber um die Jahreszeit, kalt und nass und ich bin immer wieder gefragt, wie war denn das Wetter? Und man kann eigentlich das ganz einfach erklären. Wir hatten alles dabei. Wir hatten von Sonne über bewölkte Phasen, auch regnerische Tage. Und vor allen Dingen, wir hatten tatsächlich im Süden Norwegens, gerade auch am Anfang, Nachmittage, wo wir mit dem Campingstuhl neben dem Mobil saßen, im T-Shirt. Und ich hatte sogar eine kurze Hose an. Das konnte ein Arbeitskollege von mir nicht glauben. Du sitzt in kurzer Hose in Norwegen. Ja, wir hatten 26 Grad.
Wow.
Und wir hatten dann aber auch an Tiefstemperaturen. An anderen Tagen hatten wir dann aber bis runter auf 8 Grad. Also wir haben wirklich kleidungstechnisch alles ausgenutzt. Von kurz bis... Das
hängt ja auch mit den Höhenmetern zusammen vielleicht, ne,
Thomas? Das auch,
ne? Also ich meine, bei uns oben auf der Zugspitze hat es auch schon geschneit, ne?
Ja.
Also
Absolut. Ja,
ich werde davon berichten, wenn wir die nächste Episode, vielleicht übernächste aufnehmen, wenn es dann in den Süden ging, nach deiner Reise,
ja,
dass wir da auch schon Schnee hatten.
Ja. Also,
ja. Ja. Aber es ja, klingt doch gut. Also
ich finde das gut. Ich fand das total spannend. Cool. Also dieses Abwechslungsreiche. Ja, ich meine, wir haben ehrlich gesagt die Sonnentage sehr, sehr genossen. Das war irgendwie total cool.
Klar.
Und wir haben auch, sagen wir mal, von den Tagen ein Drittel, etwas weniger als ein Drittel, lass mal 4-5 Tage wirklich auch Regen. Also es war dann auch nicht so schön. Aber in Summe über den Schnitt gesehen war es okay, das Wetter, wirklich, muss man ganz klar sagen. Also für Norwegen um die Jahreszeit können wir uns nicht beschweren. Was auch immer gerne interessiert, ist natürlich allgemein die Kosten. Hört da bitte gerne nochmal in die Episode von vor 2 Jahren rein. Also lebensmitteltechnisch hat sich nicht viel geändert. Ja, es ist teurer, keine Frage, das muss man wissen. Man kann günstig einkaufen, je nachdem, welchen Supermarkt man wählt, welche Angebote man da wahrnimmt und was man überhaupt kaufen möchte. Aber prinzipiell ist es alles tendenziell etwas teurer als in Deutschland. Was die Dieselpreise angeht, das ist ja vielleicht eine Variable, die sich immer mal ein bisschen ändert. Weiß ich nicht mehr genau, wie es, ich glaube, es war ähnlich wie vor 2 Jahren. Ich wollte es euch einfach nur Stand September 2024 hatten wir Dieselpreise zwischen 16,7 NOK und 20 NOK, also norwegische Kronen, was bedeutet zwischen 1 Euro umgerechnet 43 und 1,77 Euro. Also da war ich echt überrascht, da kann man eigentlich nicht meckern. Also im Schnitt haben wir vielleicht 1,50 Euro, 1,60 Euro pro Liter Diesel bezahlt. Also das hätte schlimmer sein können. Ich habe dieses Jahr wir haben ein ganz klein bisschen Alkohol mitgenommen, eine Flasche Wein für meine Frau und ein paar Bier für mich. Und ich habe mir trotzdem ein paar Bier gegönnt.
Richtig, habe ich ja gesehen auf den Fotos.
Ne? Hab mir dann im Supermarkt auch mal ein Bier gekauft. Das ist halt.
Bei der Jubiläumsfolge hattest du ja auch ein norwegisches Bier.
Ja, genau. Wo ich live am Fuße des Präkistolen senden durfte. Aber da sage ich dann auch, das ist halt Urlaub, da kommt es dann halt auch nicht drauf an. Ne? Also wenn ich da Lust habe auf ein norwegisches Bier und ich trinke halt sehr, sehr gerne mal einheimische Biere, einfach vom Geschmack her, um das mal zu probieren, dann kann man sich das, glaube ich, auch mal ganz gut gönnen. Was noch wichtig ist für Camper, was kosten Stellplätze? Also vorab ein kleiner Disclaimer jetzt für das Folgende, was ich gleich ja berichten werde. Wir wissen alle, auch in Norwegen ist Freistehen prinzipiell nicht grundsätzlich erlaubt, eher untersagt. Das ist immer so ein kleines Missverständnis, glaube ich. Man redet oft vom Jedermannsrecht, was aber, da gab es auch einen schönen Zeitungsartikel neulich, ich glaube, war das in der Promobil? Ich meine, ja. Das wird immer ein bisschen missverständlich ausgelegt. Prinzipiell ist auch Freistehen in Norwegen nicht gestattet. Es gibt sogar Aufklärungskampagnen, habe ich gelesen mittlerweile, wo Urlauber aufgeklärt werden darüber, was zu unterlassen ist und was man darf. Also da sollte man vorsichtig sein. Es gibt aber wunderschöne Stellplätze, auch offizielle Stellplätze, die oftmals sehr, sehr weitläufig sind, wo man nicht parzelliert eng an eng steht und trotzdem irgendwo am Fjord steht. Also wie gesagt, wir haben schön gestanden, ich will es jetzt aber nicht immer detailliert ausführen, wie wir gestanden haben. Das muss jeder für sich selber entscheiden am Ende. Aber Stellplatzkosten,
Kosten,
ne? Ganz genau, ja. Da wollte ich drauf hinaus. Was wir jetzt bezahlt haben, es mag günstigere und es mag teurere Stellplätze geben, aber unsere Stellplatzkosten haben sich irgendwo zwischen 250 und 340 NOK, das wären zwischen 21 und 29 Euro, bewegt. Wir haben ja jetzt nicht den voll ausgestatteten Campingplatz gesucht und auch nicht besucht. Da mag es welche geben, vielleicht auch schöne, wo es dann eine Sauna oder sonstiges gibt. Hatten wir jetzt nicht, bei uns waren es eher zweckmäßige Stellplätze, teilweise aber dann auch mit Dusche. Wir haben auch an einem Platz mal unsere Wäsche gewaschen, also mit Waschmaschine und solchen Sachen. Also das ist dann alles in dem Preis auf jeden Fall zu haben in Norwegen. Und dann auch direkt mit Blick auf Wasser, direkt am Fjord, also wunderschön.
Klingt echt gut.
Ja, also ich glaube, zum Thema Kosten gibt es da nicht viel zu sagen. Alles weitere könnt ihr euch gerne nochmal in der Episoden von vor 2 Jahren anhören.
Ja. Du bist jetzt im September losgefahren oder war es noch August bei dir?
Nee, das war September.
War September. Wann hast du denn mit den Vorbereitungen angefangen?
Du, also tatsächlich wenn überhaupt, war es, wir haben eine fixe Vorbereitung getroffen, das war die besagte Fähre von Hirtshals nach Kristiansand, die haben wir schon ein paar Wochen vorher gebucht. Das würde ich auch immer jedem empfehlen, dass man diesen ersten Fixpunkt schon mal hat, ja, dass ich da nicht zittern muss, ob ich da mit der Fähre jetzt mitkomme. Ich weiß gar nicht, ob das so geht, ob man da am Schalter eine noch kaufen kann. Vermutlich ja, würde ich aber nicht riskieren wollen. Das war uns wichtig, dass wir da safe sind und dann rüber können nach Norwegen. Das war das Einzige, was wir, nein, nicht ganz das Einzige, da kommt noch was. Mhm. Das haben wir vorbereitet und wir haben das vorbereitet, was wir auch vor 2 Jahren gemacht haben, wobei ich sagen würde, das hätten wir uns in diesem Jahr fast schon sparen können. Wir haben uns wieder einen Transponder bestellt, der Fährfahrten und Mautstrecken erfasst und worüber man die dann nachher bezahlt. Und man muss das nicht machen. Man kann, wie so oft und wie in vielen Ländern, man kann das auch einfach so auf sich zukommen lassen. Dann fährt man einfach da durch und dann wird das Kennzeichen erfasst und man bekommt später Post und die Rechnung und dann kann man das. Das ist mir im Übrigen vor 2 Jahren, da ist auch irgendeine Mautstrecke ist nicht über den Transponder erfasst worden. Da war dann irgendwann mal ein Brief im Briefkasten, kleiner Betrag, 3,47 Euro oder was, musste ich dann noch irgendwie überweisen. So kann man es auch machen, aber wir haben es schon vor 2 Jahren berichtet, es gibt eine Möglichkeit, gerade auch bei Fährfahrten zu sparen, wenn man diesen Transponder hat, über den man die Fährfahrten dann registriert, also quasi feststellt und aufnimmt und diese Transponder dann mit der Seite Autopass for Ferry verknüpft. Das klingt jetzt kompliziert, ist es auch so ein bisschen. An der Stelle verweise ich wieder super, super gerne auf für mich die Seite schlechthin für Menschen, die in den Norden reisen wollen. Der Nordland-Blog ist hier die absolut beste Adresse, um sich da bestens vorzubereiten. Die haben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, also wie man das genau macht. Ihr geht hier in diesen Transponder-Account, da müsst ihr das damit verknüpfen. Und dies und dies. Da gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, geht da auf den Nordland-Blog und macht das so, wie die das schreiben. Wir hatten vor 2 Jahren einen Transponder von Probis, das ist einer der Anbieter, die es auch immer noch gibt, die aber nur noch für geschäftliche Belange funktionieren. Also der Probis-Transponder ist für private Anwendungen nicht mehr zu gebrauchen, weswegen ich den schon vor einem Jahr oder so von der Windschutzscheibe entfernt habe und leider entsorgen musste. Musste mir einen neuen holen, habe mich jetzt für den Anbieter Öresundpay entschieden, habe den Transponder da in die Windschutzscheibe geklebt, habe das da alles, wie gesagt, installiert und verknüpft. Und dann muss man auf dieses Konto einen Grundbetrag, das ist Pflicht, hochladen von 2000 NOK, also das sind umgerechnet 200 Euro, die muss man hochladen, damit muss man das Konto füllen und dann kann man von diesem Betrag dann eben, davon werden dann später die Fährfahrten und die Maut abgezogen. Und was später an Betrag übrig bleibt, kann man sich dann natürlich wieder auszahlen und zurückzahlen lassen. Nur haben wir in diesem Jahr, und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum sich das nicht gelohnt hat, ziemlich wenig Fährfahrten in Anspruch genommen, weswegen sich der ganze Aufwand höchstwahrscheinlich weniger gelohnt hat. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden und auch nochmal, wie gesagt, schaut auf den Nordland. Da wird das genau erklärt auf dem Nordland-Blog und dann könnt ihr das dann halt selber entscheiden.
Also wenn man die Öresundbrücke auf dem Hin- und Rückweg nehmen möchte, zum Beispiel, weil man Tiere dabei hat und keine Fährfahrt machen möchte oder einfach keine Fährfahrt mag oder wie auch immer. Wir haben das ja gemacht nach Schweden, das ist ja dieselbe Strecke, dieselbe Brücke. Und da kann man bei Öresund Pay oder bei diesem Öresund-Zeug da, Öresund Biz heißt der dann, glaube ich, auch, kann man dann auch so einen Tarif abschließen, wo das dann ab der zweiten Fahrt auch wirklich nochmal eine Ecke günstiger war. Also das lohnt für eine Fahrt nicht, aber für eine zweite Fahrt, also wenn man hin und zurück über die Öresundbrücke fährt, dann lohnt das. Das hatten wir auch in der Schweden-Episode mit der Anke.
Ja, guck mal, auch ein super Tipp. Perfekt, besten Dank dafür. Ja, also was man in der Vorbereitung halt machen sollte, man sollte sich schon sehr wohl überlegen, wie könnte die Tour denn aussehen und gewisse Dinge dann vielleicht buchen. Also uns war klar, ich bin kein großer Fan davon. Gut, den Rückweg hätte man jetzt auch über den gleichen Weg gehen können, aber ich bin immer so ein Freund davon, ich möchte immer, auch beim Laufen im Übrigen, ich laufe ungerne One-Way-Strecken hin und zurück, sondern ich laufe gerne Kreise, also Runden. Und so geht's mir eigentlich beim Campen, beim Fahren auch. Also prinzipiell liebe ich das, wenn wir woanders zurückkommen, als da, wo wir auf dem Hinweg schon hergefahren sind.
Ja, da gehe ich auch mit, absolut.
Und deswegen war der Gedanke, diesen Weg zu wählen. Und ja, das war ja auch okay, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ansonsten, klar, sollte man, wenn man nach Norwegen fährt, meiner Meinung nach sollte sich auf die Heizperiode vorbereiten, muss davon ausgehen, dass man die Heizung braucht. Wir haben sie dann ja in der zweiten Hälfte mal häufiger gebraucht. Volle Gasflaschen sind Pflicht. Wir haben ja vor 2 Jahren bei unserer längeren Tour auch einmal die auffüllen lassen. Das ging auch. Auch die Alu-Gasflaschen ließen sich dort auffüllen. War nicht ganz so einfach, hatte ich damals erzählt. Haben wir 2 Anläufe gebraucht. Der erste konnte das irgendwie nicht. Und beim zweiten Geschäft hat es dann irgendwann funktioniert. Aber in diesem Jahr sind wir jetzt wir waren ja nicht mal 3 Wochen in Norwegen, habe ich nicht mal eine Flasche gebraucht. Sind aber mit 2 vollen Flaschen einfach mal losgefahren. Ich glaube, das gibt einem ein sicheres Gefühl. Bisschen Verpflegung, also Essenssachen, die hatten wir mit. Es gibt so ein paar Sonderregeln für Norwegen. Man darf zum Beispiel keine Kartoffeln einführen, weil die da irgendwie Angst haben vor irgendwelchen Bakterien, die da irgendwie mit eingeschleppt werden. Pilze oder was auch immer, müsst ihr nachlesen, muss man sich informieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt ein Grenzbeamter wahrscheinlich den Camper nach Kartoffeln durchsucht, wird auch wahrscheinlich nicht so groß sein, schätze ich mal. Ich warte ja auch immer noch auf den Grenzbeamten, der die Dosen Bier zählt, um den eingeführten Alkohol mit den erlaubten Mengen abzugleichen. Auch das ist uns wieder nicht passiert. Ich höre es vom Hören sagen, dass das wohl mal gemacht wird, aber wie gesagt, wir sind da wieder einfach so durchgefahren. Keine Kontrolle, ganz easy die Einreise. Ansonsten haben wir uns extra noch für Norwegen neue Reifen gegönnt, weil die ist so ein bisschen, die waren schon fast fällig, würde ich mal sagen. Und ich dachte mir so, wenn wir da mal in schlechtes Wetter geraten, Regen und im schlimmsten Fall sogar tatsächlich, könnte ja sein, dass man ein bisschen in den Schnee gerät. Da haben wir uns neue Allwetterreifen, hatte ich aber auch, glaube ich, in der Jubiläumsepisode schon von erzählt. Hat mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl gegeben. Und die alten Reifen, die ja nur diese M&S-Kennung hatten, die ja vom Werk aus drauf waren auf unserem neu gekauften Kastenwagen, die sind ja jetzt auch seit 1. Oktober bei Winterwetter nicht mehr zugelassen. Die darf man nicht mehr fahren. Also man muss ja jetzt dieses alpine Symbol haben, also dieses Bergsymbol mit der Schneeflocke drin.
Schneeflöckchen. Genau. Ja gut, aber wie Sommerreifen, ne? Dann sind die Sachen mit dem Flockensymbol sind dann wie Sommerreifen.
Genau. Hast du die alten eigentlich behalten, so um die nochmal als Sommerreifen zu nutzen, wenn die noch einigermaßen sind? Nee. Oder also hast du noch ein paar Millimeter oder hast du weg?
Nee, habe ich weg.
Okay.
Ja. Okay. Das war's, würde ich sagen, zum Thema Vorbereitung. Also viel mehr haben wir uns nicht vorbereitet, außer dass wir ein paar Ziele natürlich uns ausgeguckt hatten. Und da kommen wir eigentlich auch schon zu den Tops. Also ich würde euch gerne unser erstes Highlight von unserem ersten Highlight erzählen. Und das war nämlich ein Ziel, was meine Frau eigentlich vor 2 Jahren schon auf dem Schirm hatte, was wir aber aus zeitlichen Gründen, und man muss zugeben, dass diese Aktivität sehr zeitfressend ist. Da haben wir es vor 2 Jahren nicht geschafft. Und da war klar, das wollen wir in diesem Jahr machen. Und wir haben es gemacht relativ früh schon im Urlaub, was den Charme hatte, dass wir brillantes Wetter hatten, also Top-Wetter, strahlender Sonnenschein. Und ich rede von der Wanderung auf den Kerak zum Kerak-Bolten. Und das ist so, dass man hier an sich schon eine super spektakuläre Wanderung hat. Da gibt es auch gleich noch, auch hier gibt es gleich noch einen Tipp, ja, in der Kategorie Tipps. Den würde ich unbedingt beherzigen. Und der hat damit zu tun, dass wenn ich euch erzähle, dass wir relativ früh, und damit meine ich, lass das mal 6:30 gewesen sein, waren wir auf dem Wanderparkplatz. Also wirklich bei Sonnenaufgang. Mit relativ wenig Menschen, das sah gespenstisch aus. Also es standen ein paar Wohnmobile dort. Es waren ein paar nach Wanderung aussehende Menschen so unterwegs. Wir haben uns halt sehr, sehr früh auf dem Weg gemacht, diese Wanderung zu absolvieren. Und der Kerak ist ein Berg in Norwegen und man kennt aber eher den Begriff Kerak-Bolten. Nämlich deswegen, weil oben auf dem Kerak ein Monolith zwischen zwei Felswänden eingeklemmt ist. Der sieht so aus, als wenn der dazwischen durchfallen könnte, wenn die Felsspalten irgendwie in Bewegung kämen, was wahrscheinlich aber jetzt erstmal in der Zeit, in der wir hier auf der Erde sind, wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber zum einen ist die Wanderung dorthin atemberaubend, weil man rechnet so, es steht in allen Beschreibungen, dass man ungefähr mit 6 bis 7 Stunden für hin und zurück rechnen muss, wenn man ein durchschnittlicher Wanderer ist. Und dass die sehr anspruchsvoll ist, die Wanderung, steht dann auch immer beschrieben, dass man Passagen sich an Ketten hochziehen muss, die man also so frei nicht mehr laufen kann und dass man schon halbwegs fit sein soll. Und das hat uns so gereizt und das musste man natürlich. Und ich war echt ein bisschen aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte so, nehmen wir uns da jetzt zu viel vor. Und ja, es war gerade auch in dieser Morgendämmerung und bei uns lief auch noch so ein Schweizer alleinstehender Mann, der ging erst ein Stück mit uns, nur kurz 3 Worte gewechselt. Wir sollten uns dann später oben auf dem Gipfel dann wieder treffen. Und der ist ein bisschen schneller auch gewandert als wir. Da waren wir da teilweise sehr, sehr alleine unterwegs und haben dann diese Höhenmeter überwunden und sind dann oben auch über dieses Felsplateau dann gelaufen. Und dann kommt ja das eigentliche Highlight, warum alle da irgendwie den Kerak hochklettern. Das ist ja eben dieser Monolith, der erscheint dann. Also man muss erst noch so über so eine wahnsinnige Felslandschaft. Das sind alles so wie so hingeschmissene Felsbrocken. Da muss man so drüber klettern, über den Brocken und dann so irgendwie alles solche, so ähnlicher Art wie dieser Monolith, der da eingeklemmt ist. Die liegen da alle so rum. Und wenn man das dann überwunden hat, dann macht sich der Blick auf diesen eingeklemmten Felsbrocken auf, der ja da eingeklemmt ist, wo es dann dort hinter direkt 1000 Meter runter in den Lüssifjord geht. Also da ist dann nichts mehr. Und dieser Felsbrocken an sich ist auch nicht sonderlich groß. Lassen mal 2 Meter oder was sein. Ich kann es schlecht einschätzen. Ist ja auch oval, ist ja keine Fläche, sondern ist auch so leicht gebogen, wie so ein Felsklumpen halt. Und das absolute Highlight ist dann, das Ding zu erreichen. Und ich übertreibe wirklich nicht, wenn ich euch sage, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel Angst, vor allen Dingen auch um meine Frau und um mich gehabt, weil klar war, wir wollen auf diesen Felsen. Dieser Schweizer, den wir da am Anfang getroffen haben, oben, der sagte, ich gehe da nicht drauf, mir reicht das, ich wollte nur hier hoch. Ich fotografiere euch, wenn ich darf. Ja, ich sag, mach das.
Es sind epische Bilder, das muss man ganz klar sagen. Also das
war auch ein unglaublich episches Gefühl und ich habe wirklich, wirklich Angst gehabt, weil man als Fotograf muss man einmal komplett andersrum gehen, während meine Frau schon diesen Weg zu diesem Felsbrocken ging. Und wenn ich euch gleich sage, wie der Weg ist, das ist also wirklich haarsträubend. Ja, also es ist ein Pfad, der ist so 30, 40 Zentimeter breit. Es passen kaum 2 Füße nebeneinander. Und links geht's halt diese 1000 Meter runter. Und dann haben die rechts in dieser Felswand, so in 2 Meter Entfernung, hat irgendeiner mal eine Öse in den Felsen reingeschraubt. Da passt ein Finger rein. Da kannst du dich einmal so reinhangeln und dann hast du so ein Gefühl von Sicherheit. Und dann gehst du diese 3 Schritte, diesen schmalen Pfad, und dann stehst du vor diesem Felsbrock, da musst du dann drauf, manche springen, ja, die machen so einen kleinen Hüpfer da drauf. Ich sag euch, wie ich es gemacht habe, ich bin auf allen 4 da drauf gekrochen.
Ich wollte es gerade fragen, aber echt, echt ist so.
Ich bin auf allen 4 da drauf gekrochen und ich bin ja auch derjenige, das seht ihr in meinen Polarstep-Bildern, ich habe mich nicht mal getraut, mich hinzustellen. Ja, ich bin in der Hocke geblieben, ich bin ja Höhe lange Zeit gewohnt gewesen durch meinen Beruf.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Aber es hat mir so eine Angst gemacht da, dass ich mich nicht getraut habe, hinzustellen. Das ist nicht, weil ich das in der Hocke so toll fand und dachte, das ist eine tolle Pose. Nee, es ist einfach, weil ich mich nicht getraut habe. Ich bin auf allen 4 da hingekrochen, bin in der Hocke geblieben und bin auf allen 4 wieder zurückgekrochen. Ja.
Aber damit setzt du jetzt den Trend bei Insta. Das machen jetzt
genau. Insta-Trend. Na, das hatte ich allerdings ehrlich gesagt vorher schon mal irgendwo gesehen. Das machen manche. Ja. Und viele gehen halt auch nicht drauf. Also wir hatten noch andere gesprochen, ne? Die wandern da hoch, gucken sich das Schauspiel an, aber gehen dann halt auch, was ja auch gut ist, wenn man es sich absolut nicht zutraut, sollte man es einfach auch sein lassen.
Wie weit ist denn dieser Fotospot, also der das Foto machen kann, der steht ja dann
quasi
im Landesinneren, ne?
Ja, der muss so ein bisschen um die Felsen so zurückgehen und dann bist du so.
Wie viele Meter sind denn das so als Abstand?
Also ja, Luftlinie sind das 30 Meter, das ist nicht viel, ne?
Ja, ich habe gerade überlegt, mit welcher Hardware ich das fotografieren würde, wenn ich da mal hochgehe. Deshalb war die Frage.
Es hat mal einer was Schönes geschrieben. Ich habe mal gegoogelt und da schrieb einer, was ist furchteinflößend am Kerak? Das Ende zu erreichen und auf den Kerak-Bolten zu treten, einen kleinen Felsbrocken, der zwischen zwei hohen Felswänden eingeklemmt ist und einen 3228 Fuß tiefen Abgrund hat, der ihren Körper in 1000 Stücke sprengen würde. Und ja, dieser Teil der Wanderung zum Kerak-Bolten war furchteinflößend. Das ist wirklich, das beschreibt es eigentlich. Das ist ein absolutes Adrenalin-Highlight. Und ja, wir haben es beide gemacht. Und ich war sehr, sehr froh, dass wir einen Haken dran hatten. Und sind dann ja glücklich wieder zurückgewandert. Haben dann noch da oben auf diesem Plateau noch einen wunderschönen Ausblick auf den Lysifjord gehabt. Also wirklich ganz, ganz toll, toller Blick. Und wir sind dann wieder langsam runtergeklettert. Und dann muss man sich teilweise an den Ketten wieder runterlassen und so. Und dann sind uns dann auch schon viele, viele Menschen entgegengekommen. Und dann wundert man sich, wie manche Menschen einfach meinen, so einen Weg beschreiten zu können. Ja, ich sag nur, Thema Sneaker, sehr unfit aussehende Menschen, wo ich mir denke, wie soll das gut gehen? Und da war auch unten ein Pärchen, da kam er nicht mal den ersten, das war ganz unten, der kam nicht mal den ersten Felsbrocken hoch, weil er immer weggerutscht ist mit den Schuhen. Wo ich mir denke, also ich kann nur jedem raten, wenn man solche Wanderungen angeht, und wir hatten uns im Vorfeld im Übrigen geeinigt, meine Frau und ich, wir werden immer, und wenn wir nur meinen, wir steigen hier aus dem Camper und gehen mal eine Runde spazieren, wir werden immer unsere Wanderschuhe anziehen, weil du bist in Norwegen immer auf unwegsamem Gelände, feuchtem Terrain unterwegs und es nützt nichts, da irgendwelche Sneaker oder Turnschuhe, sondern da sollte man vernünftige Wanderschuhe tragen, vernünftige Kleidung. Ich meine, da kann ja jeder machen, wer will. Man kann da sicherlich auch mit einer Jeanshose hochgehen, aber man muss ja auch mal mit dem Wetter rechnen. Da oben ist es deutlich zügiger und windiger. Also wir waren sehr, sehr gut ausgestattet. Ich hatte eine Kopfbedeckung, also eine Mütze bei, und da sollte man gut vorbereitet sein. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mal ist da eben 6 bis 7. Und wenn man langsamer ist, ist man vielleicht auch 8 Stunden unterwegs. Und da sollte man vielleicht auch ein bisschen Verpflegung mitnehmen, was zu essen und zu trinken zur Sicherheit. Also das nochmal so als kleiner Tipp für die Wanderung.
Ja, Schuhe ist A und O bei solchen Sachen. Kann ich ein bisschen spoilern für die Italien-Geschichte? Da hatten wir ja auch ähnliche Situationen.
Ja.
Wo ich dann gesagt habe, ja, ist jetzt schon gut, die Trail- bzw. Wanderschuhe anzuhaben, ja.
Ja, absolut. Also
das definitiv
würde ich immer jemandem empfehlen. In dem Zusammenhang gehört auch noch zu den Tops, ist übrigens unser Übernachtungsplatz, den wir die Nacht zuvor gewählt hatten, direkt in unmittelbarer Nähe zum Kerak. Das waren so 3-4 Kilometer. Da standen wir in einer absoluten Mondlandschaft auf 770 Meter Höhe bei strahlendem Sonnenschein, bei quasi 0 Menschen. Also das war auch sicherlich einer unserer Übernachtungshighlights, muss man ganz ehrlich sagen. Man muss das mögen, es ist halt Steinwüste, aber es war so faszinierend irgendwie. Ich glaube, die Bilder auf Polar Steps, wenn ihr euch die anschaut, die sprechen da für sich. Da muss man auch mal Glück haben und muss man einen schönen Platz erwischen. Und wir sind dann, wie gesagt, des Morgens der Wanderung dann auf den offiziellen Wanderparkplatz gefahren, die lassen sich das gut bezahlen. Das ist schon ein touristisches Highlight da. Ich glaube, es waren 300 Nock, müsste um die 30 Euro Parkgebühr sein. Keine Übernachtungsgebühr wohlgemerkt, also nur parken. Das lässt man sich da schon bezahlen.
Ja. Und ihr habt auch lecker gekocht, wie ich sehe, ne?
Ja, absolut. Wir haben Rohmaterialien für Pizza mitgehabt.
Was heißt denn Rohmaterialien?
Ja, Teig.
Ah, okay. Fertigteig?
Ja, Fertigteig.
Oder?
Ja. Mhm. Und natürlich die Beläge für die Pizza, um dann irgendwann festzustellen, oh no, wir haben den Omnia vergessen. Der Omnia, der liegt zu Hause, ja, der Multi-Ofen, viele von euch kennen den, brauche ich glaube ich nicht zu erklären, ja, wo man Pizza machen kann, aber auch andere ganz tolle Sachen, Kuchen oder sonst was. Da war eigentlich der Plan, die Pizza damit zu machen.
Und wie machst du die dann? Da müsst ihr ja ein Loch in der Mitte haben.
Ja, genau. Also,
ihr faltet genau. Die dann oder was?
Genau,
oder
die legst du so ein bisschen Kringel hoch oder machst sie zu wie eine Calzone. Kannst natürlich dann deiner Kreativität freien oder du lässt sie halt wirklich offen und belegst auch so im Kreis halt Käse drauf und das geht. Aber irgendwie ist aus der Not eine komplette Tugend geworden und wir haben, ich habe gedacht, ja okay, wir haben ja noch den
Camper-Hack.
Ja, Camper-Hack.
Sind wir schon in der Kategorie Tipps, Thomas?
Das habe ich gar nicht mit aufgeführt, aber das ist der Bonustipp jetzt hier.
Bonus.
Für alle, der Bonus-Essen-Tipp, also der Kadak Safari Chief 2, glaube ich, heißt er, den ich als Grill nutze. Ist nicht gesponsert, kriegen wir auch kein Geld für. Nur ich mag den Grill halt sehr, weil das auch so ein Multifunktionsgrill ist. Der hat nämlich einen Grillrost und der hat so eine beschichtete Platte, die ich noch nie genutzt habe. Die war noch jungfräulich.
Die heißt bestimmt Plancha, oder?
Mag ja sein. Ich weiß es nicht. Und ich sagte zu meiner Frau, lass uns doch da die Pizza drauf machen. Das klappt bestimmt. Und was soll ich sagen? Es war der Burner, es war der Brüller. Die Pizza war zwar in 4 Minuten fertig. Also die erste war schon zu schnell fertig. Bei der zweiten waren wir dann auf dem Punkt. Ja, muss man schon aufpassen, mit Deckel zu, geht das ratzfatz, ist die Pizza fertig. Ja. War absolut, ja.
Es gibt auch einen Pizzastein übrigens, Thomas.
Gibt es tatsächlich auch für diesen Kadak, weiß ich wohl, aber den hatte ich ja jetzt nicht. Also
noch nicht.
Ja, Weihnachten. Ist auch Gewicht. Nicht. Ist auch Gewicht.
So ein ja, also jetzt ja, nach den Ergebnissen.
Plancha raus und dann.
Wir haben ja schon nachher noch ein zweites Mal Pizza gemacht und das war ebenso erfolgreich. Also wir wissen jetzt, wie wir Pizza machen können unterwegs. Da braucht man den Omnia nicht für.
Und die sieht auch besser aus als im Omnia. Omnia ist halt immer so gefaltet irgendwie zusammengelegt.
Ja, und es war ja auch Sonnenschein. Das war ja schönes Wetter. Das macht ja dann draußen auch nochmal mehr Spaß, als jetzt den Omnia im Camper irgendwie dazu betreiben. Also war alles wirklich perfekt. Ja, also rundum, also das war einer unserer absoluten Highlights. Was war es absolut ganz oben auf der Top-Liste stand. Wir waren ja auch wieder am Preikestolen, was ich jetzt hier nicht mit in unsere heutige Episode mitgenommen habe, weil wir da ja vor 2 Jahren ausgiebig, glaube ich, darüber berichtet haben. Das war eine Sache, die wir jetzt nochmal wiederholt haben, zum zweiten Mal gemacht haben, die Wanderung zum Preikestolen. Aber brauchen wir jetzt hier nicht in aller Ausführlichkeit nochmal erzählen. Ich glaube, ich bleibe weiter bei den Tops, oder? Machen wir erstmal das Schöne, bevor wir zu den lästigen Dingen kommen. Damit wir nicht nur von Aktivitäten und Orten sprechen oder beziehungsweise von Geschehnissen, habe ich einfach mal eine Straße rausgesucht, die uns sehr, sehr gut gefallen hat. Es ist ja immer so, wenn man viele, viele Kilometer fährt, gibt es schöne Strecken, dann gibt es mal wieder weniger schöne Strecken. Und dann hat mir eine wirklich wunderschöne Strecke, wo meine Frau sagte, so habe ich mir eigentlich Norwegen vorgestellt. Also lauter Bäume am Straßenrand und immer wieder Seen und viele Seen. Also es sind ja nicht alles nur Fjorde. Also Norwegen besteht ja auch aus so unfassbar vielen Seen. Es ist ja immer Wasser. Es ist immer und überall kommt irgendwie Wasser ins Spiel. Mal ganz abgesehen von den Wasserfällen könnte ich jetzt auch noch, glaube ich, Bücher darüber erzählen, wie viele tolle, spektakuläre Wasserfälle wir gesehen haben. Aber zurück zu der Straße. Es ist die Landstraße 15. Ich weiß gar nicht, ob man die dann auch E nennt. Auf jeden Fall, es war nur ein Schild mit einer 15 drauf. Deswegen nenne ich sie jetzt mal die Landstraße 15. Die vom Geiranger, das war ja quasi unser nördlichster Punkt, der weiteste Punkt, den wir da angesteuert hatten, östlich Richtung E6 führte. Da war unser Plan, wir fahren jetzt wieder Richtung Osten, Richtung E6, um dann wieder Richtung Süden zu fahren. Aber diese Quertangente, so nenne ich sie mal, ist auf so einer Hochebene gewesen. Die war einfach so traumhaft schön. Und wenn man dann auf so einer Strecke an so einem super schönen Spot anhält, weil das so toll aussieht und dann noch eine super Wanderung spontan macht, dann ist man, glaube ich, an einer der schönsten Stellen so seines Norwegen-Urlaubs angekommen. Und deswegen wollte ich euch davon kurz berichten. Da waren wir nämlich in Billingen, so heißt der Ort, waren wir spontan wandern. Also so eine richtig geniale Wanderung gehabt. Auch nochmal, da war auch nochmal wie so ein kleiner Felsen, wo wir nochmal drauf geklettert sind. Also einfach wirklich traumhaft schön.
Hast du denn diese Wanderung, Thomas, hast du dir da vorher irgendwie, Komoot ist ja eine bekannte Plattform dafür zum Beispiel, hast du sowas genutzt oder?
Immer dann an den Stellen, wo wir waren tatsächlich, ja, aber ich habe jetzt nicht im Vorfeld genau dieses Wandergebiet gesucht, sondern wir sind da vorbeigefahren und da war so ein Gasthof, der vor so einem rauschenden Gebirgsbach lag, so in der Sonne, das sah halt alles so traumhaft schön aus. Und da waren auch relativ viele Menschen zu dem Zeitpunkt. Viele Menschen heißt ja oftmals, muss wohl besonders schön sein. Und da war eben so ein Parkplatz. Und wir sind einfach da spontan draufgefahren. Und dann habe ich natürlich, dann gehe ich immer hin und nutze dann Komoot und gucke, was gibt's denn hier? Mal ganz abgesehen davon, dass man es da nicht hätte gebraucht, weil es dort natürlich vom Fuß aus diverse Wanderwege gab, die ausgeschildert waren. Und wir haben uns, glaube ich, sogar tatsächlich am Ende den Schildern nach orientiert, gar nicht mal an der Komoot-Route. Wir sind da einfach so eine ausgeschilderte Wanderung, die auch relativ anspruchsvoll war, nachgewandert, ziemlich weit bergauf zu so einem wunderschönen Wasserfall und dann auch anspruchsvoll an so einem Hang entlang, war ein bisschen Adrenalin dabei, also war sehr, sehr schön.
Fall auch da eindrucksvolle Bilder. Also ich mag so, ich mag ja solche Straßen total. Ich bin ja auch jemand, ich meine, ich habe auch jahrelang Außendienst gemacht und Autofahren ist sowieso easy going und wenn du dann so eine Landschaft hast, also ich genieße das total.
Und wenn ich jetzt sage, und das ist ja dann immer so ein bisschen tragisch, dass ich jetzt leider die besten Fotos von dieser Straße gar nicht hier im Polarsteps drin habe, weil entweder wir sind schon wieder vorbei gewesen, du hast es nur genossen, hast es gar nicht fotografiert. Okay. Oder ich habe, glaube ich, auch teilweise tatsächlich noch Videoaufnahmebilder auf der 360-Grad-Kamera, die ich an der Windschutzscheibe ja montiert habe. Aber dazu hätte es jetzt gehören müssen, dass ich die auswerte, die Sachen, und dann nochmal hier in Polarsteps einfüge. Das habe ich jetzt nicht.
Ja, das gehört sich so.
Es gehört sich so, dass ihr meinen Tipps nachkommt, ja, und irgendwann auch mal diese Straße fahrt. Dann wisst ihr, wovon ich rede. War aber eher ein Zufallsprodukt.
Fein gelöst jetzt.
War einfach ein Zufallsprodukt. Wir waren da am Geiranger, wovon ich gerade sprach, wo wir jetzt auch zum zweiten Mal waren, ebenso wie beim Präkistolen, wovon ich jetzt auch nicht viel erzählen muss, weil das haben wir auch in aller epischer Breite vor 2 Jahren erzählt. Aber als wir dort am Geiranger waren, war einfach nur die Idee, jetzt müssen wir, bei der Zeit wegen, jetzt dürfen wir nicht noch weiter nach oben. Jetzt müssen wir wieder Richtung Osten und dann wieder runter. Und da war das ein Zufallsprodukt, diese Straße zu entdecken. Das war einfach Glück.
Ja, das ist das Schöne am Roadtrip. Das passiert dann einfach.
Genau. Was geplant war, war aber, wir fahren dann dort rüber. Und ich hatte im Nordland-Block mal explizit gesucht. Wir hatten noch einen großen Wunsch in Norwegen. Wir wollten unbedingt mal Elche sehen. Die sind ja vor 2 Jahren, sind wir bei diesen 8000 Kilometern, die wir gefahren sind, durch Norwegen, Schweden, Finnland etc., sind wir ja nicht einem Elch begegnet. Wir sind etlichen Rentieren begegnet, aber wir haben keinen Elch gesehen. Und es war so ein Running Gag zwischen Matthias, Sandra, meiner Frau und mir. Wir müssen noch den Elch machen, haben wir immer so aus Spaß gesagt, weil wir sonst immer von Aktivitäten, wir müssen noch das machen und das machen. Wir haben gesagt, wir müssen noch den Elch machen. Und das war noch auf unserer To-Do-Liste. Wir müssen unbedingt den Elch machen. Ich hatte im Nordland-Blog, auch da kann man dann einen Artikel oder mehrere Artikel lesen, wie kann man am besten in Norwegen Elche sehen? Dann fangen die ganz einfach an. Du kannst in den Elchpark gehen. Da gibt es diverse Elchparks in eigentlich allen Bereichen Norwegens. Aber irgendwie wollten wir den natürlich auch am liebsten in freier Wildbahn entdecken. Das ist dann da auch sehr schön beschrieben, in welchen Gebieten man denn die wahrscheinlich größten Chancen hat zu sehen. Und das war dort in dem Bereich Donbass-Dovre nahe der E6. Und es gibt dort ein Naturreservat, wo auf jeden Fall Elche auch beheimatet sind. Und das war unser erstes Anlaufziel. Das war wunderschön. Das war wirklich ein Traum. Also man parkt auf einem Parkplatz. Da steht ausdrücklich, dass man dort nicht campen darf, was ich gut finde. Also nur parken. Und dann darf man in dieses Naturreservat reinlaufen, was größtenteils nur über solche Holzplanken zu begehen ist. Und man geht dann wirklich da komplett in die Wildnis, kilometerlang, man läuft sehr, sehr lang, wenn man denn zum Beispiel zu diesem Aussichtsturm möchte, der dort extra errichtet wurde. da würde jetzt Jans Fotografenherz ausgehen, also extra für Wildtierfotografen mit so Scheiben, die man aufstellen kann oder wenn es einem zu kalt oder zu windig ist, kann man sie halt auch wieder zumachen, auch verschiedene rechts, links, ja, und so. Und wir sind dann dahin marschiert, ein paar Kilometer dahin gelaufen und trafen dann dort auf ein deutsches Pärchen, die Wildtierfotografen, die Leidenschaft Wildtierfotografie wohl für sich behauptet hatten. Und wir sind dann auch mit denen ins Gespräch gekommen, war ein nettes Gespräch. Und die sagten, wir sind schon, stehen schon so ein paar Stunden hier, aber nix. Ist gar nichts, auch keine anderen Tiere. Und ich hatte mein Fernglas mit, ein sehr, sehr gutes Fernglas, was ich noch von ehemals von meiner Arbeit quasi geerbt habe. Und naja, es war leider nichts. Und die waren aber sehr, sehr, die wussten sehr, sehr gut Bescheid und sagten, also es gibt noch 5 Kilometer weiter hier, das gehört auch zum Naturreservat, gibt es noch einen Rastplatz an der E6, einen Rastplatz, ja. Mhm. Und da haben die auch einen Aussichtsturm hingestellt und da waren selbst heute Mittag die Elche. Also fahrt da vielleicht mal hin, habt da vielleicht Glück. Gesagt, getan, wieder zurückgewandert, dahin gefahren und auf den Turm und dann hat sich unser Traum erfüllt. Wir konnten tatsächlich.
Hat den Elch gemacht.
Wir haben tatsächlich auf der anderen Seite der E6, guckt man so über die E6 rüber, haben wir den Elch gemacht. Zwar aus der Entfernung, also nicht ganz so nah und mit dem Handy fast nicht zu fotografieren, allerdings mit meinem guten Fernglas sehr, sehr gut zu beobachten, was auch Spaß macht. Und auch dort waren Fotografen, auch da sind wir sind also richtig in so eine Fotografenszene da gefühlt abgerutscht, ja. Die waren auch damit beschäftigt, die waren nur auf Elchsuche. Im Übrigen, Spoiler-Alarm, wir haben ja am nächsten Morgen nochmal in der Morgendämmerung auf dem gleichen Turm haben wir uns das einfach, haben wir gesagt, komm, 6 Uhr aufstehen, wir gucken mal in der Dämmerung, dann sind die doch auch aktiv. Und zack, da war auch wieder dieser Fotograf da und die Elche waren auch da und wir haben nochmal einen wunderschönen Morgen gehabt. Und das Pärchen, was wir zuvor, den Abend zuvor auf dem
die Tippgeber.
Die kamen auch wieder angefahren. Also die tingeln wohl hin und her zwischen den Türmen und sind nach den besten Bild, auf der Jagd nach dem besten Bild irgendwie. Es war wirklich so eine Fotografenszene. Da waren noch etliche andere, die versuchten sich auch so ein bisschen ranzupirschen, ja, an die Elche näher ranzukommen, was den auf dem Turm wieder zur Weißglut gebracht hat. Ja, wenn die noch näher rangehen, dann sind die gleich weg.
Genau.
Naja, also unser Wunsch hat sich erfüllt. Wir durften Elchen freier Wildbahn beobachten und das hat sich auf jeden Fall gelohnt, der kleine Abstecher da in dieses Gebiet. Und was dann noch on top kam, und das war alles ein bisschen zu viel Input eigentlich für diese 2 Tage und diese eine Nacht dazwischen, denn in der Nacht dazwischen haben wir plötzlich die totalen Polarlichter gehabt, also das totale Spektakel. Mehr als vor 2 Jahren, definitiv. Es hat sich abgezeichnet. Wir hatten am Vorabend am Garanger schon, auch hier ein kleiner Tipp, ladet euch die entsprechende App, müsst ihr nochmal gucken, wie sie heißt bei mir, runter. Die warnt euch dann bei einer hohen Wahrscheinlichkeit Nordlichter zu entdecken.
Warnen ist auch ein guter.
Ja, genau.
Ja, ja. Gut ausgesucht.
Also meine heißt, glaube ich, Aurora, aber drunter steht halt als App-Erklärung einfach Polarlicht. Also ich glaube, danach kann man suchen. Und
die andere gute ist Aurora Reach.
Ja, und die berechnen ja eine Wahrscheinlichkeit, na, das hängt ja da irgendwie mit diesen Sonnenbinden zusammen. Und jedenfalls hatten wir am Geiranger eine Wahrscheinlichkeit nahezu 100%, habe ich noch nie gehabt in der App, nur mit dem kleinen Makel, dass wir komplett bedeckten Himmel hatten. Und so gab es am Geiranger gar nichts mit Nordlichtern, obwohl wir die ganze Zeit da auf der Lauer gelegen haben. Jetzt diese besagte Nacht auf diesem Rastplatz da hat man eine Wahrscheinlichkeit von etwa 70%, aber glasklaren Himmel. Und da hat sich das Spektakel tatsächlich irgendwann, also du guckst ja ewig dann und es ist auch schon dunkel und es ist noch nichts. Und dann fängt das so ganz langsam an, so, also das sieht so ein bisschen aus wie so früher, wenn so Disco-Scheinwerfer so in den Himmel gehen. Mhm. Siehst du, da ist irgendwie so ein Streifen irgendwie. Und dann wird das immer mehr und mehr. Und dann irgendwann so wie entfesselt, der ganze Himmel tanzt so in diesen grünen Farben. Und da war auch diesmal so Violett dabei und also unglaublich. Also das war ehrlich gesagt auch so ein Highlight, diese zwei Tage, wo die Nacht dazwischen war, da haben wir sehr, sehr viel erlebt. Das war schon sehr intensiv. So, also zwei Sachen, die man eigentlich in Norwegen ja sehr, sehr gerne sehen möchte. Polarlichter und vielleicht Elche haben sich da erfüllt. Und da, von daher war die Recherche im Nordland-Blog, glaube ich, da genau richtig. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, da in diesen Bereich zu fahren.
Ja, du hast jetzt ein neues Hobby, ja? Du steigst jetzt in die Fotografenszene bei uns ein.
Tatsächlich, ich war ja früher, weißt du ja, Jan, ich hatte das auch mal als Hobby. Ich habe auch noch eine alte Spiegelreflexkamera hier liegen. Habe ich das so ein bisschen in dem Moment vermisst, ne? Also dann habe ich gedacht, okay, wenn die da mit ihren dicken Objektiven, das ist natürlich schon cool, wenn man dann die so fotografieren kann, weil da kannst du mit dem Handy, also wir konnten mit dem Handy quasi nichts ausrichten. Da siehst du dann nur so einen schwarzen Klumpen nachher. Kannst du denken, das ist ein Elch.
Ja, 3 Pixel hast du dann, ne?
Und ehrlich
obwohl gesagt, deine Bilder sind ja, die zeigen ja schon, dass da was ist.
Ja, ehrlich gesagt, also hätten wir jetzt das Fernglas nicht gehabt, wäre es noch ein bisschen ärgerlicher gewesen. Ja, man hätte, man sieht die mit bloßen Augen, aber es macht natürlich Spaß, dann durchs Fernglas die auch so ein bisschen detaillierter zu sehen. Kann ich auch nur empfehlen. Kleiner Tipp, habt ihr eine Chance irgendwie auf ein Fernglas, nehmt es mit. Also unseres bleibt im Übrigen jetzt immer im Wohnmobil, weil es gibt sicherlich immer mal Möglichkeiten am Meer irgendwo oder mal irgendwo mit dem Feldstecher mal irgendwo hinzugucken.
Habe ich tatsächlich jetzt auch vor 3 Monaten oder so, habe ich das Fernglas einfach mal ins Wohnmobil gepackt. Ja. Weil sonst, wenn man dann packt, dann denkt man an allen möglichen Kram, wie jetzt mit euren dicken Jacken oder irgendwie die Nudelsuppe noch oder Pizzateig.
Aber
nicht Fernglas unbedingt ans Fernglas.
Genau. Ganz genau. Ja. Und das bleibt jetzt drin, das räume ich nicht mehr aus, weil das brauche ich sonst nirgendwo. Also wenn, dann brauche
ich. Ja, ich glaube, ich muss da mal aufrüsten. Ich habe noch wie heißen die, wenn die ein Spektiv, ne? Wenn die einzeln sind,
wenn
du nur eins hast, ne?
Ja.
Aber das ist auch
Fernrohr, oder? Fernrohr?
Das ist auch schon so mit um die Ecke.
Das hatten die beiden aus Itzehoe, die da auf diesem Turm standen. Die hatten nämlich auch so ein Ding. Und die hatten sogar, glaube ich, eine Wärmebildkamera noch sogar dabei.
Oh, geil. Mhm.
Also die hatten wirklich volles, ich weiß nicht, die hatten da 3 Stative stehen mit 3 verschiedenen Gerätschaften. Also unglaublich. Also das war so eine richtige Leidenschaft. Was ich ein bisschen komisch fand, ist, die waren mit 2 Autos unterwegs, mit 2 PKWs. Also Mann und Frau.
Kannst du mehr Kameraequipment mitnehmen?
Ja, die haben wohl auch da drin geschlafen. Das geht wahrscheinlich um das Platzproblem. Die haben also in dem PKW geschlafen. Also gut. Ich sag ja, eine ganz andere Szene. Also das war so unglaublich. Und wir waren kurzen Moment, waren wir Teil davon und konnten da so ein bisschen eintauchen und mitfiebern auch.
Das war schön. Herzlich willkommen zum neuen Podcast Abgelichtet. Ja.
Das ist gut. Das wäre doch nochmal eine Idee, oder?
Ja, ich bin sofort dabei.
Ja. Ich müsste auch nochmal wieder
tatsächlich nochmal, das habe ich jetzt auch im Urlaub wieder festgestellt, meine Kamera upgraden. Objektive sind ja gut, aber ich müsste meine Kamera mal. Die hat es hinter sich.
Ja, Mensch, Thomas, das ist ein teures Hobby. Klingt auf jeden Fall toll mit den Elchen und dann auch noch so ein Glück da, die Polarlichter dann auch noch zu haben, habt ihr ja auf jeden Fall alles richtig gemacht.
Ja, absolut, weil ich euch ja jetzt nicht viel von der Route erzählt habe, genau, wir sind ja da Richtung E6, sind einmal noch, glaube ich, jetzt eben 20 Kilometer Richtung Norden, um in dieses Elchgebiet, also entgegen der Richtung, sind einmal nochmal so einen kleinen Stich gemacht, hat sich halt voll gelohnt, sind dann aber wieder runter und dann die E6 wirklich komplett Richtung Süden. Und wir haben noch so viele andere schöne Sachen erlebt. Lillehammer war ein Traum. Und wir haben aber trotzdem irgendwann auch bedingt durch diese vielen Adrenalin geladenen Momente haben wir gesagt, wir haben dann irgendwann nach Lillehammer entschieden, wir würden so gerne, was wäre denn, wenn wir einfach auf Fehmarn nochmal 4 Tage verbringen? Nur zum Runterkommen, um das alles zu verarbeiten. Und deswegen sind wir dann relativ zügig später durch Schweden dann in einem Rutsch durch, bis auf diesen kleinen Zwischenstopp noch. Kann ich euch gerne noch erzählen, wenn wir noch Zeit haben. Aber also es gäbe mit Sicherheit noch mehr Highlights. Ich hätte es auch noch auf 5 oder 10. Aber auf 5 hätte ich es auf jeden Fall noch aufbohren können. Aber ich lade euch hier auch noch mal recht herzlich ein. Wir verlinken in den Shownotes auch noch mal meinen Polarsteps-Link. Der ist ja öffentlich zugänglich, da könnt ihr euch gerne die Fotos angucken und auch die Route. Und dann kann man vielleicht noch ein bisschen mehr verstehen, was ich mit den anderen Steps meine, die auch wirklich sehr, sehr sehenswert waren. Ja, es gab natürlich auch Sachen, die haben nicht so gut geklappt. Und gefühlt waren die.
Und das beim Camper des Jahres 2023.
Ja. Nee, nee, er ist nicht mehr Camper.
Jetzt
nicht
ja, mehr, er war 2023. Ja, genau. Ganz wichtig.
Ja. Und Gefühl war, ist in diesem Jahr mehr als in anderen Urlauben schiefgelaufen. Also verhältnismäßig viel. Und meine Frau sagte auch schon mal zwischendurch, das ist mir schon fast ein bisschen zu viel Abenteuer dieses Mal.
Okay.
Und ich glaube, der größte Flop, und jetzt sind wir bei unseren drei Flops, und ich habe mal / Fails, weil das erste, wovon ich euch berichten möchte, ist eigentlich eher ein Fail, und zwar eigentlich ein entscheidungs- und fahrerischer Fail. Ich habe mich ja, und ich habe es, glaube ich, schon mal auch in der letzten Episode, in der Episode 75 angedeutet, wir haben uns festgefahren, und zwar richtig massiv festgefahren, so wie ich es noch nie erlebt habe und auch eigentlich nicht mehr erleben möchte. Und das kam so, wir sind an einer wunderschönen Stelle an einem Fjord vorbeigefahren und haben einen Übernachtungsplatz gesucht. Und haben tatsächlich in der Park4Night-App gesehen, hier gibt es einen Campingplatz direkt am Fjord. Und dann habe ich mich dahin navigieren lassen. Und wie das ist bei so einer Navigations-App oder Google Maps, sie haben ihr Ziel erreicht. Und da war so eine Einfahrt. Und dann bin ich die Einfahrt reingefahren, bin dort stehen geblieben. Und dann haben wir gesehen, hier ist aber kein Campingplatz. Hier ist zwar eine Wiese, die lädt auch total ein, das sieht total idyllisch aus, aber Campingplatz ist hier nicht. Hier ist weder irgendein Haus noch irgendein anderer Camper, gar nichts. Da standen nur zwei Silageballen von irgendeinem Bauern. Das war's. Aber dennoch war die Verlockung groß und haben gesagt, ja, aber da unten jetzt am Fjord zu stehen, wäre schon schön.
Und ich aber es war noch Tag, also es war jetzt nicht dunkel oder so.
Es war Nachmittag, sagen wir mal so, okay. 16 Uhr, würde ich mal sagen. Mhm. Und ich bin ja nicht so ganz blauäugig und fahre da jetzt einfach rein, sondern ich bin die Strecke zunächst mit zu Fuß abgeschritten. Und zwar runter bis zum Fjord. Bin das alles runtergegangen, das sind so etwa, weiß ich nicht, 100 Meter gewesen. Und habe dann gefühlt und geguckt, geht das nicht? Weil es hatte ja wohl auch vorher schon mal ein bisschen geregnet und die Wiese war gefühlt auch matschig und nass. Aber irgendwie dachte ich mir, oh, könnte gehen. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, könnte gehen. Und dann haben wir uns reingesetzt. Ging auch. Halt. Bin runtergefahren, ging auch. Mit leicht durchdrehenden Rädern schon und so, aber ging. Dann waren wir dann unten an dem Fjord und dann habe ich gesagt, dann würde ich das Mobil jetzt gerne direkt drehen, falls wir dann doch aus irgendeinem Grunde wieder fahren, dass wir dann richtig rumstehen. Ja, und da begann das eigentliche Drama. Da ging nämlich dann schon nichts mehr. Also dann drehten die Räder rückwärts durch und vorwärts durch und hier und da. Und jetzt mache ich mal die Kurzfassung, sonst wird das den Podcast sprengen. Wir haben, ich fasse mal die nächsten anderthalb Stunden zusammen, versucht mit allen Hilfsmitteln, die wir da gefunden haben, Stöcker, Sträuche, irgendwas, was da so rumlag, irgendwie was noch zu unterfüttern unter die Vorderreifen, um irgendwie da rauszukommen. Wir haben es in anderthalb Stunden dann irgendwann mal geschafft, dass ich das Ding noch mal einmal tatsächlich in die Fahrt bekommen habe. Ja, ich bin noch mal einmal so richtig in die Fahrt gekommen, aber mit durchdrehenden, schlüpfenden Rädern und bin dann noch mal in so eine Spurrille und dann eigentlich an der schlechtesten Stelle, was war schon absehbar, ja, wo es sehr matschig ist, war dann komplett Ende. Also da sind wir dann noch mal richtig abgesackt, da ist der dann auch noch mal so seitlich leicht weggekippt und da war uns klar, okay, jetzt haben wir anderthalb Stunden gekämpft, jetzt stecken wir hier fest und hier werden wir definitiv gar nicht mehr rauskommen. Ja, und dann stehst du da und denkst dir, was jetzt? Ne? Wen rufst du jetzt an?
Um Hilfe. ADAC, du bist doch ADAC-Mitglied. Ja.
Ich weiß nicht, ob der ADAC da bergen kann. Ich mache jetzt mal direkt die Auflösung hier. Meine Frau hatte eigentlich wirklich die goldene Idee in dem Fall. Die hat sich nochmal an die Park4Night-App erinnert, dass da ja ein Campingplatz sein soll. Und da war tatsächlich eine Rufnummer hinterlegt. Genau, für diese Stelle, wo wir da standen. Und sie sagt, ich soll da mal anrufen. Und ich natürlich, Skeptiker, wie ich bin, ich sage, wir sollen da dran gehen, hier ist ja nichts. Ne? Aber ich mache es trotzdem. Angerufen und meldete sich dann auch jemand. Und es meldete sich ein Norweger. Und ich habe dann auf Englisch gefragt, ob es sein Campingplatz sei, hier an der Straße so und so. Und dann sagte er, ja, der von meiner Frau. Und dann habe ich gebeichtet, dass mir sowas Dummes ja noch nie passiert sei. Ich würde jetzt auf der Wiese stehen und komme da nicht mehr weg. Und Ja, und da war der so ganz unaufgeregt, alles auf Englisch halt. Sie hätten wohl einen Traktor. Dann habe ich halt gefragt, ob es denn irgendwie möglich wäre, ob sie mir da helfen könnten. Jojo. Und dann habe ich gesagt, muss nicht heute, kann auch morgen sein, ist egal, irgendwann. Jojo. Und dann war das Gespräch so,
raus, ja?
Dann war das Gespräch so ungefähr beendet. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, ich sage, glaube.
Hat Jojo gesagt.
Ich glaube, der will helfen, aber ich sage, ich weiß nicht, wann er kommt. Morgen, heute, keine Ahnung. Ja, dann haben wir gesagt, okay, dann essen wir jetzt was und ich hole schon mal die Abschleppöse aus dem Kasten, wo der Wagen hierbei ja drin ist. Mhm. Und wir haben das kaum gemacht. Es waren keine 10 Minuten vergangen. Da kam der mit dem Traktor rückwärts die Einfahrt reingefahren, hat uns freundlich begrüßt, also unaufgeregt freundlich, hat da seinen Job gemacht, da hat die Schlaufe da an meine Öse angebracht, in den Traktor gesetzt, ich mich da reingesetzt, hat er mich da rausgezogen, das war dann innerhalb von 3 Minuten waren wir da draußen, haben dann oben wieder alles demontiert, das war mittlerweile übrigens komplett dunkel, aber da hatte er ja so Scheinwerfer da an seinem Traktor, da konnte man, also Arbeitsscheinwerfer, konnte man ganz gut arbeiten. Und habe mich dann sehr, sehr herzlich bedankt und ihn gefragt, was das kostet. Und dann hat er so ganz kurz überlegt und so abgewunken, so nach dem Motto, kostet nichts. Und dann, ja, habe ich den halt, da war noch so ein junger Bengel dabei, ich weiß nicht, ob das sein Sohn oder sein Angestellter war. Und habe ich dann gefragt, ob die denn auch Euro nehmen würden und habe denen dann natürlich dann einen Betrag in die Hand gedrückt mit dem herzlichen Dankeschön, dass sie uns da so unkompliziert rausgeholfen haben. Also was ich eigentlich mit der Geschichte erzählen will, ist wieder mal so die Hilfsbereitschaft. Das kann dir sicherlich in Deutschland auch passieren. Es kann dir vielleicht auch in Norwegen passieren, dass dir jemand nicht hilft. Aber wir hatten großes Glück, dass wir da auf sehr, sehr nette Menschen getroffen sind, die sehr hilfsbereit und sehr schnell gehandelt haben und uns da rausgezogen haben. Was für uns bedeutet Obacht bei der Stellplatzwahl und bei der Untergrund. Bei dem Untergrund, den man da befahren möchte.
Ja, ja. Habt ihr denn danach noch wieder was gefunden? Also in der Nähe? Oder musstet ihr noch weit fahren nach der
Aktion? Wir haben da noch ein bisschen gesucht, muss man schon sagen. Ist dann im Dunkeln ja sowieso noch schwerer. Und die Nerven waren jetzt auch nicht mehr so die stabilsten zu der Zeit. Die Laune war auch, die war zwar jetzt gut, weil wir ja raus waren, aber irgendwie war der ganze Tag halt schon nervig dann. Aber zu guter Letzt haben wir sehr, sehr spät dann noch, da war es dann vielleicht schon 10 Uhr abends oder was, haben wir echt einen sehr schönen offiziellen Stellplatz gefunden, den wir komplett im Dunkeln angefahren haben. Der war übrigens kostenlos, das war ein Stellplatz.
Ich erinnere mich an die Bilder, ja, ja.
Ein Stellplatz für Wohnmobile, der aber kostenlos war. Und wo auch etliche Wohnmobile standen und wir im Dunkeln Mühe hatten zu eruieren, wo stellen wir uns jetzt noch hin, wo ist überhaupt noch eine Lücke. Und dann haben wir uns da rückwärts irgendwo reingestellt, ohne zu sehen, wie die Umgebung aussieht. Es war irgendwie total skurril. Spoiler-Alarm, als wir morgens aufgewacht sind und rausgeguckt haben, haben wir gedacht, wow, ist das schön hier. Überall waren Felsen so rundherum und die Wasserfälle plätscherten überall runter. Es war so eine traumhaft schöne Gegend. Das einzige kleine Schreck, den einzigen kleinen Schreckmoment hatten wir dann noch, als ich dann ums Wohnmobil gegangen bin und gesehen habe, dass ich da beim Rückwärts einparken, da war so ein kleiner Abhang, dass ich da ungefähr so 10 Zentimeter davor gestoppt hatte mit dem Hinterreifen. Also das hätte noch in der Nacht das nächste Fiasko geben können. Oha. Auch da hätte man vielleicht als Tipp sagen können, da hätte auch die Frau aussteigen müssen, hätte mich da im Dunkeln vielleicht rückwärts irgendwie einweisen müssen. Verlässt man sich auf die Pieper und auf das, was man dann noch in der Rückfahrkamera sieht. Aber wenn dann da so ein kleiner Abhang noch ist, den siehst du halt im Dunkeln nicht, ne? Bisschen Glück gehört auch dazu. Also da hat man Glück, dass wir dann noch einen schönen Platz gefunden haben, wo wir dann ausklingen lassen konnten.
Aber ja, wir sind ja bei Fails und darum Schluss jetzt mit den schönen Plätzen, wo ihr übernachtet habt.
Ja, genau.
Hast du denn jetzt schon Sandbleche gekauft oder und schon montiert am Van?
Außen am Fahrzeug.
Das macht man ja eigentlich so oben dran klatschen.
Ja. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich das bisher immer so auch als Spinnerei so ein bisschen abgetan habe. Ja, wenn ich das gesehen habe, dachte ich mir, ach, der will mir zeigen, dass er schon in der Sahara mit seinem Camper unterwegs war, ja, Sandbleche. Ja, mittlerweile, ich habe jetzt dann natürlich auch mit Freunden, die auch teilweise Camper sind, dann diskutiert, was hätten mir jetzt Sandbleche, da hätten die mir geholfen? Sagen wir mal so, mein also das Unangenehmste an unserer Situation war, dass ich genau nichts hatte, ja. Also keine Hilfsmittel. Ich hatte weder eine Schaufel und ich hatte auch nichts, um unter die Räder zu legen. Wenn man hätte Sandbleche gehabt, hättest du wenigstens was versuchen können. Ob es jetzt in letzter Konsequenz uns da komplett rausgeholt hätte, wage ich auch zu bezweifeln. Gerade an dieser Stelle, wo wir dann letztendlich gestrandet sind. Ich glaube, da hätten auch keine Sandbleche mehr geholfen. Aber dieses erste Stück, was wir ja nochmal irgendwann geschafft haben zu überwinden, wäre, glaube ich, mit Sandblechen schneller gegangen. Und ich glaube, dass Sandbleche, wie der Name schon sagt, und ich kenne auch eine Story ja hier auch aus Dänemark von den Stränden, wo man dann teilweise auch stehen darf. Auch da kann, glaube ich, ein Sandblech, wo der Name ja auch herkommt, warum man die vielleicht auch im Sand dann noch verwenden kann, es kann, glaube ich, schon mal helfen. Also ich glaube, es kann mehr helfen, als gar nichts dabei zu haben.
Ja, ich habe ja so Kunststoffbleche, also Bleche sind es ja nicht, nennen sich dann auch nur Anfahrtshilfen. Die haben so ja, Griffel oben, Griffel unten.
Ne? Ja, 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 genau. An sowas so, habe ich gedacht.
Habe ich mehrfach eingesetzt, weil ich mich ja auch schon mehrfach mal auf irgendwelchen Wiesen festgefahren habe. Wenn du die dann unter die Vorderachse tust, in dem Moment, wo du Gas gibst, schiebt er die eigentlich unten drunter durch. Also die ich habe, taugen nichts. Das sind so gelbe mit so einem Zentimeter. Also wenn, glaube ich, brauchst du welche.
Die ich auch. Die könnte ich dem Thomas doch schenken, wenn wir uns sehen.
Ja.
Also ich sehe ja immer an den Mobilen teilweise relativ lang, also nicht vergleichbar mit den Keilen, sondern noch deutlich länger und auch relativ dick.
Massiv. Ja, genau. Das wird wahrscheinlich eine andere Kategorie sein. Ja, also wie gesagt, die ich habe, die sind so, ich sag jetzt mal 70 lang, so breit wie ein Reifen, aber du schiebst die quasi, in dem Moment, wo du Gas gibst, schiebst du die mit dem Reifen unter der Wiese durch, also und der Reifen bleibt, wo er ist. Ist jetzt mehrfach so gewesen, mir hat es meistens geholfen, dass ich 10 Leute hatte, die dann hinten einfach so, ne, wie im Winter beim Schnee, so und dreimal anrollen und dann schieben.
Also ich kann aber die Frage nicht beantworten, Axel, ich weiß es nicht, ne? Also ob es was genutzt hätte. Nochmal, ich bin der Meinung, Hilfsmittel zu haben ist besser als gar nichts zu haben, aber
klar. Ja.
Aber es kann auch sein, dass es nichts genutzt hätte. Gut. Wie dem auch sei, wir haben doch gelernt, ich würde mal weiterspringen, auch aus Zeitgründen.
Hast du noch einen Fail?
Ich habe noch zwei kleine, jetzt würde ich mal mehr so Richtung Flops gehen. Ich habe da gerade den Nordland-Block so sehr gelobt. Wir haben eine Sache gemacht, wir haben uns da auch noch mal von einer sehr schönen Strecke verleiten lassen, wo man angeblich auch Elche teilweise sehen kann, die auch im Nordland-Block mit dem Google Maps-Link verlinkt ist. Die hatte ich angeklickt, da sind wir dann hingefahren, muss mal kurz zu fassen. Ja, eigentlich war das eine katastrophale Strecke und ich glaube, ich hatte das tatsächlich, aber erst als wir schon da drauf waren, da konnte ich mich erinnern, dass ich das mal bei YouTubern gesehen hatte, von denen ich gleich auch noch reden werde, die auch in Norwegen unterwegs waren, die auch geflucht hatten, dass man über 12, 13, 14 Kilometer über eine grobe Schotterpiste fährt, wo man auch noch sogar, das ist so eine Privatstraße, wo man noch eine Maut zahlen muss. Da ist eine Schranke und eine Kameraerkennung und dann geht die Schranke auf und du ahnst nicht, was dahinter passiert. Da bist du nämlich auf so einer Schotterpiste und denkst dir, dafür sollte ich jetzt noch Geld bezahlen, dass ich jetzt hier mit 20 km/h diese 14 Kilometer da absolviere. Also das war der totale Flop, da würde ich nie wieder reinfahren. Ich habe das ja in die Shownotes verlinkt, also wenn ihr auf den Google-Link klickt, müsst ihr selber wissen, ich würde es nicht mehr machen. Vielleicht sind wir auch irgendwie falsch abgebogen, kann auch sein, dass der Fehler bei uns lag. Das ist ja auch nicht auszuschließen, aber wir sind da nicht sehr, sehr glücklich geworden. Und was aber noch viel interessanter ist, und jetzt kommen wir noch zu dem letzten Flop, ist eigentlich einer der schönsten landschaftlichen Gebiete in Norwegen, da waren wir ja gerade schon beim Kerakbolten, nämlich am Lysjefjord, ja, ein sehr beliebtes Gebiet, wo übrigens der Axel mir während unserer Reise noch einen Tipp geschickt hat übers Mobiltelefon. Du erinnerst dich vielleicht über einen Zeitungsartikel über die
Flörli-Treppe,
ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Stimmt.
Die hätten wir super, super gerne gemacht. Die hat uns total gereizt. Das sind ja wie 4000 Stufen oder was, die man da erklimmen muss. Da hatten wir komplett auf dem Plan. Hätten wir super, super gerne gemacht. Und jetzt kommt's. Man muss wissen, dass diese Attraktionen oder Aktivitäten oder Sehenswürdigkeiten am Lysjefjord teilweise auf unterschiedlichen Seiten sind. Also der Kerakbolten ist ja eher so am Ende da, beim Lysebotn am Ende des Fjords. Aber die Flori-Treppe und der Preikestolen, die sind sich quasi gegenüber, liegen sich gegenüber. Und es gibt eine Fährverbindung, mit der man all diese Wege relativ gut überwinden kann. Was ich allerdings nicht wusste und weil ich das auch von Norwegen nicht so kannte, weil ich es immer nur so kannte, du fährst irgendwo hin und da kommt immer eine Fähre und du kannst da einfach drauf fahren und dann bist du halt auf der anderen Seite. Das haben wir so oft gemacht, also ich würde nicht sagen dutzende Mal, aber so, so oft nichts zu buchen, dich nicht auch nicht um Fahrzeiten kümmern, weil die kommt halt immer. Das sieht am Lysefjord komplett anders aus, denn wenn man da auf der falschen Seite ist und man will gerade zu der Attraktivität, Attraktion auf der anderen Seite, dann kann man die Fähre nehmen, aber die fährt nur, wenn überhaupt, alle die Autofähre, wohl bemerkt, es gibt auch eine Personenfähre, aber die Autofähre fährt nur alle 2 Tage. Und uns ist es dann auch passiert, dass wir die buchen wollten und die war morgens auch zu haben und dann sind wir auch noch rumgefahren, weil wir noch nicht genau wussten und dann mittags haben wir uns entschieden, jo, morgen nehmen wir die Fähre und dann war die ausgebucht. Also kommt auch noch dazu, die fährt nicht nur alle 2 Tage, sondern die ist dann auch sehr, sehr schnell ausgebucht und das muss man wissen, wenn man die Sachen wie Flolitreppe, Preikistolen oder den Kjerag Bolten mit der Fähre, was teilweise einfacher ist, erreichen möchte. Ansonsten, wenn man das nämlich nicht macht, sich da gut vorbereitet und nach den Fährzeiten richtet und die reserviert, hat man sehr, sehr lange Autofahrzeiten. Man kann auch alles irgendwo mit dem Auto machen, aber das bedingt dann sehr, sehr lange Fahrzeiten, viele, viele extra Kilometer, was uns passiert ist. Also hier der Tipp, haltet ihr euch am Lysefjord auf und wollt da irgendwas besichtigen, guckt nach der Fähre, die von Columbus, das ist quasi der, sozusagen eine öffentlich-rechtliche, nicht öffentlich-rechtlich, sondern der öffentliche Nahverkehr. Ja, also auch die Busse sind von Columbus, so eben auch dieser Fährbetrieb auf dem Lysefjord. Schaut euch da einfach im Internet nach den Zeiten um und plant das besser als wir es gemacht haben. Deswegen ist leider die Flörli-Treppe, wo den Tipp, den uns Axel da mitgegeben hat, die ist leider ausgefallen. Die anderen Sachen, Preikistolen und Kjerag Bolten, haben wir halt mit mehr Fahrzeit und mehr extra Kilometern kompensiert. Also wir haben es erreicht. Okay. Aber ja, das als kleiner Flop und noch ein kleiner Bonus-Fail, das wäre dann eigentlich der 4. Ganz kurz, wir sind einmal bei einem ziemlich steilen Einfahrt zu so einem Stellplatz aufgesetzt mit der Trittstufe. Es hat ein sehr, sehr unangenehmes Geräusch gemacht und im ersten Moment weiß man nicht, ist man jetzt mit dem Fahrzeug aufgesetzt oder was war das jetzt überhaupt? Und ich habe dann angehalten, dann direkt und habe geguckt, war relativ schnell klar, okay, da ist die Trittstufe aufgesetzt und zwar so aufgesetzt, dass sich auch der Rahmen ein bisschen verbogen hat. Also beim Ausfahren hat es dann immer geklemmt. Das dann später auf Fehmarn habe ich das dann gefixt, habe ich die ganze Trittstufe mal einmal auseinandergebaut und wieder so ein bisschen gerichtet. Das war auch noch so ein kleiner Fail, aber das passiert halt, wenn man auf etwas unwegsamerem Gelände dann auch mal unterwegs ist und nicht den 0815 geschotterten oder asphaltierten Platz sucht. Ja, das waren unsere 3 Tops und 3 Flops.
Dann kommen noch 3.
Genau, jetzt würde ich euch gerne noch 3 Tipps mit auf den Weg geben, weil ich glaube, Service-Podcast, das ist Pflicht, dass wir euch noch ein bisschen was mitgeben, wovon ihr vielleicht partizipieren könnt. Ich hatte eingangs von der Buchung der Fähre Hirtshals nach Kristiansand berichtet und es ist jetzt auch unerheblich, was wir dafür bezahlt haben, weil ich weiß es jetzt auch nicht mehr, müsste ich jetzt nachgucken. Wir haben Betrag X bezahlt und gebucht und dann war das Thema erledigt. Ich habe dann aber währenddessen in den Wochen drauf weiter einem YouTube-Pärchen mit diese Episoden auf YouTube angesehen, ja, die dauerhaft im Camper gelebt haben. Ich meine, die haben das jetzt geändert. Ich meine, die haben jetzt wieder eine Wohnung, wie auch immer. Der YouTube-Kanal heißt I Like Reisen und die waren sehr, sehr lange auch in Norwegen unterwegs. Und die haben dann in einer Episode davon berichtet, also wenn ihr Geld sparen wollt, dann müsst ihr auf der Fjordline-Seite, wo ihr diese Fährverbindung buchen könnt, auf Norwegisch, die Sprache auf Norwegisch stellen. Und dann wird es deutlich günstiger. Und ich wollte das nicht glauben und ich hatte ja schon die Fähre gebucht und habe dann an dem besagten Abend hat einfach nochmal nachgespielt. Ich wusste ja nun, was ich bezahlt habe. Habe dann einfach nochmal die Seite aufgerufen, auf Norwegisch gestellt, habe die Fährverbindung rausgesucht, gleiche Uhrzeit. ja, was soll ich sagen? Es ist tatsächlich wahr, es ist deutlich günstiger gewesen. Also wir hätten da noch eine Menge, wir haben kein Geld gespart, weil bei uns war es ja schon zu spät, aber wir hätten es deutlich günstiger buchen können. Und deswegen der Tipp hier, versucht es mal. Ihr könnt es ja einfach auch gegeneinander mal testen, ne? Auf dem einen Browser oder auf dem einen Rechner mal auf Deutsch und auf dem anderen mal auf Norwegisch stellen und dann einfach mal vergleichen. Ja. Alles ohne Gewähr, aber bei mir, als ich es so rekonstruiert habe, wäre es wirklich so gewesen. Guter Tipp vom YouTube-Kanal I Like Reisen. Dann, was ich eben sagte.
Stopp, ganz kurz. Ja, sollte das nicht funktionieren, kann man auch noch ausprobieren, mit einem VPN sich sozusagen in dem Land einzuwählen und bei der Sprache zu bleiben. Also wenn du jetzt dann in Norwegen einen Release-Point hast und sagst dann, ich gehe da raus und ich lasse es auf Norwegisch, kann das auch helfen. Also das kann eventuell noch der Zusatzpunkt sein.
Ich weiß gar nicht mehr.
Also je nach Fährverbindung, muss jetzt nicht bei der sein, aber mit England funktioniert das eigentlich auch
manchmal. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Ich glaube, es war dann tatsächlich so, ich bin dann ja bis zum Buchenpunkt gegangen und ich glaube, das wurde dann in NOK angezeigt und habe die dann umgerechnet in Euro. Ja, was aber definitiv deutlich günstiger war. Also da hätte man echt gutes Geld und da rede ich von, ich glaube, das waren 30, 40 Euro. Also es war wirklich jetzt nicht 2 Euro, sondern es war echt viel Geld. Bisschen ärgerlich, aber gut. Dafür dann hier der Tipp für andere Reisende. Könnt ihr da vielleicht partizipieren. Dann, was ich eben sagte, kurzer Tipp, Wanderungen zu diesen absoluten Touristenmagneten wie Prekestolen und auch Kerakbolten, macht das früh. Also Freunde von uns haben es auch, der schrieb mich an, seid ihr da alleine? Bei uns war es rappelvoll. Ich sage, wann wart ihr denn da? Ja, mittags. Macht man nicht. Es ist total witzig zu sehen, wenn man solche Wanderungen um 6 Uhr, 7 Uhr, vielleicht spätestens um 8 Uhr begeht und dann an diesem Highlight hier angekommen ist und da seine Fotos macht und dann zurückwandert, dann kommen dir Menschenmassen entgegen. Also bei uns war es sogar teilweise so, dass dann so ganze anscheinend Busse mit Chinesen, also es waren ganz viele Asiaten, die uns dann entgegenkamen in Gruppen und wo wir einfach nur gesagt haben, wir sind so dankbar, dass wir Frühaufsteher sind und dass wir das so früh gemacht haben. Also geht gerade zu den Punkten extrem früh los, dann habt ihr es wirklich so ein bisschen vor euch, ne? Auch die Fotos auf den Prekestolen, das hat ja was mit Disziplin zu tun, weil jeder möchte an dieser Kante vorne ja alleine auf dem Foto sein. Und wenn man da morgens ist, das klappt. Die Leute haben Abstand, die stehen ganz zurück und die halten Abstand und du hast ein Foto so das ist dann gegen Mittag, ist da nicht mehr dran zu denken, weil dieses ganze Plateau ist halt voller Menschen irgendwie. Das also unbedingt als Tipp. Und dann habe ich noch durch Zufall, das ist der letzte Tipp, eine App installiert. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gestoßen bin, kann ich euch nicht mehr sagen, aber ich teile das gerne mit euch. Die App Norges Card ist eine App mit so einem, wie so einer OpenStreetMap-Karte, wo man sehr, sehr gut jeden Wanderweg drauf detailliert erkennen kann. Also gerade wenn man sich outdoor-mäßig da viel aufhält und wandert und auch Offline-Karten benötigt, was die App dann natürlich auch bietet. Man kann also dann ohne Internet empfangen, kann man dann mal eben auch auf dem Handy auf einer Karte gucken, wo man sich aufhält. Kann ich nur empfehlen. War kostenlos und hat uns so manches Mal wirklich geholfen, weil wir ja außer von den Wanderungen, wo ich gerade von erzählt habe, wir haben noch diverse andere Wanderungen gemacht. Wir sind mal einmal Richtung einem Gletscher noch gewandert. Das war auch so eine spektakuläre Wanderung. Und so manches Mal ist man schon mal auch in Norwegen irgendwo unterwegs, abseits der Wege, wo man sich schon fragt, bin ich hier noch richtig oder muss ich vielleicht auch mal irgendwo gucken? Da ist nicht immer alles noch ausgeschildert und das ist auch so ein Stück weit Abenteuer, aber ich habe dann gerne meine Hilfsmittel bei mir. So ein bisschen Backup und Sicherheit finde ich dann schon ganz cool.
Ich habe gerade mal geguckt, die gibt es also nicht nur für iOS, was du ja benutzt, also Apple-Produkte, sondern die gibt es auch für Android.
Gut, das ist ein guter Hinweis, guter ergänzender Hinweis, ja.
Noch kurze Frage hast du mal, wir nutzen ja mehr oder weniger alle Komoot, so in verschiedenen, ich sag mal, Tiefen. Entschuldigung, ist das vergleichbar mit sowas oder ganz anders?
Also Norges Card ist eher vergleichbar, würde ich sagen, mit ist Kartenmaterial. Also das ist jetzt nicht, da kannst du nicht nach Wanderung suchen, sondern es ist eine reine Karte. Aber wie gesagt, wie so eine Open Street Variante, ne? Also detailreicher, du kannst da so richtig okay. schön tief reinzoomen in die kleinsten Wanderwege, die findest du dann da wieder. Und das hat uns so manches Mal geholfen. Wir waren auch mal irgendwo, da war kein Mobilfunknetz und da war ich sehr, sehr dankbar, dass ich das vorher als offline runtergeladen hatte, so als Kartenersatz, wenn man keine Papierkarten dabei hat.
Ja. War aber ein schönes Stichwort, Thomas, Mobilfunk. Wir alle, es gibt zwar Leute, die sagen, ich brauche kein Online, ich bin froh, wenn ich offline bin und so. Das ist man ja so lange, wie man dann doch online sein will und irgendwas nachgucken. Norwegen gehört ja nun mal nicht zur EU. Also EU-Roaming ist ja mal grundsätzlich in Norwegen eben nicht. Wie habt ihr es gemacht? Also hast du das nachgeguckt und das ging bei dir oder wie war's?
Genau, also bei mir geht's und ich habe ja dann entsprechend auch die Meldungen, man bekommt ja immer diese klassische SMS und da stand dann auch sinngemäß drin, dass der, dass die Tarife hier wie zu Hause abgerechnet werden. Wie heißt das nochmal?
Ja, okay.
Ihr wisst, was ich meine, ne?
Ja, gilt wie im
Roam like oder home sowas, oder so.
Ja, genau, genau. Also Datenroaming in Norwegen kostet in ihrem Tarif so viel wie in ihrem Inlandstarif, so heißt der Wortlaut. Ja. Also wir haben da nichts gemacht. Wir haben mit unserem normalen Mobilfunktarif da weiter gearbeitet. Das hatten wir aber vor 2 Jahren schon so gehandhabt. Und ja, klar, die Versorgung ist top. Ihr wisst, dass die Episode 75 hätte besser nicht laufen können mit euch. Also mit Bild und Ton.
Ja.
Bei voller Bandbreite. Also wirklich alles top. Aber dennoch, wenn man, gerade wenn man dann so Wanderungen auch mal so 600, 700, 800 Meter in die Höhe macht und irgendwo so fernab, dann wird es natürlich irgendwann auch mal mau.
Starlink, dann brauchst du Starlink.
Dann hätte ich die Starlink-Antenne bei der Wanderung mit hochschleppen müssen.
Genau. Ja. Und die Powerstation natürlich, ja, damit genau. Das Ding auch mit rein kannst.
Ja. Das war's eigentlich von unserem Trip. Ich könnte euch noch so viel mehr erzählen, aber das machen wir vielleicht mal offline irgendwann, dann erzähle ich euch noch ein bisschen was. Und wenn ihr da draußen noch Fragen habt oder wenn euch noch was besonders interessiert, scheut euch nicht zu fragen, uns anzuschreiben, echt@abgefahrenpodcast.de oder die anderen Kanäle, die ihr mittlerweile vielleicht auch kennen solltet, Instagram, da reagieren wir auf jeden Fall und dann beantworten wir gerne alle Fragen. Ja Mensch, so sagt der Axel immer. Ja Mensch, da sind wir doch durch jetzt. Und
ja, schön, aber
danke, dass ich Reise. Euch nochmal von meinen Erlebnissen, für mich ist es ja auch wieder eine Reise zurück gewesen, dass ich euch berichten durfte. Ach, eine Sache noch. Ich bin ja so ein totaler Polarsteps-Fan, wie ihr ja eigentlich auch. Und ich habe, das wird meine Frau ja jetzt nicht hören, und sie wird sie auch wahrscheinlich nicht hören, bevor es dann da ist. Ich habe jetzt wirklich mal einen Schnellschuss gemacht und habe endlich mal ein Buch bestellt.
Yippie, yay.
Okay. Ja. Weil bislang
bin ich gespannt, was du dazu sagst.
Lag es nicht daran, dass wir zu geizig waren oder dass wir es nicht wollten, sondern wir waren zu anspruchsvoll, hatte ich ja schon mal erzählt. Ne?
Ja.
Dann wollten wir es noch editieren, dann wollten wir noch die Bilder und die raus und dann haben wir es weggelegt und dann am nächsten Tag nicht weitergemacht, dann ist es komplett in Vergessenheit. Ich bin einfach gestern hergegangen und habe es einfach bestellt, so wie es ist. Ich habe nichts mehr geändert.
Oh, das ist interessant.
Das ist interessant. Und allerdings behaupte ich ja, dass ich mittlerweile relativ stringent das auch alles dokumentiere. Also dann wirklich auch schon abends den Text dazu reinschreibe und auch wirklich die Bilder. Also, dass das eigentlich out of the box so fertig ist. Also ich möchte danach ja auch nicht mehr großartig was ändern. Und deswegen bin ich da jetzt einfach mal zuversichtlich, dass da was halbwegs
Gescheites rauskommt. Cool, dann bin ich sehr aufs Ergebnis gespannt.
Ja.
Ja, wir haben tatsächlich jetzt auch überlegt von unseren Reisen. Ich habe ja die Frankreich-Reise, die große vorletztes Jahr, die letztes Jahr Schweden-Reise und auch jetzt die Italien-Reise, die wir gemacht haben, noch nicht als Buch. Und wir haben so überlegt, was machen wir? Und ich bin fast an dem Punkt zu sagen, wir machen nur die Steps und zu jedem Step einen Punkt. Was natürlich schwierig ist, weil wenn du einen Haufen gute Fotos hast, dann zu sagen, ich mache nur ein Foto. Wir hadern auch noch mit uns, wie wir das jetzt wieder umsetzen. Also, aber es ist immer eine schöne Option. Ich finde das toll, das in der Hand zu haben nachher.
Absolut. Und das ist halt deren Geschäftsmodell, was ja absolut legitim ist, weil der Service an sich ist immer noch kostenlos in vollem Umfang. Man kann alles nutzen, wie man möchte. Ja, die würden dann gerne Geld mit den Büchern verdienen. Und jetzt in diesem Fall kriegen sie jetzt mal was von mir, weil ich ja auch ein dankbarer Kunde bin. Und ich freue mich echt auf das Buch total. Bin sehr gespannt. So, ja Mensch, haben wir denn noch Rückmeldungen? Vielleicht haben wir die, kriegen wir die noch unter nach dieser hoffentlich nicht zu epischen Ausführung unseres Norwegen-Urlaubs. Ich, pass auf, während der Axel noch hustet und der Jan noch sucht, ich bin gerade so im Redeflow. Ich würde direkt das allererste übernehmen. Das ist mir eine Herzensangelegenheit und danach seid gerne ihr dran, ja? Wir haben eine, jetzt sind wir nochmal beim Thema episch. Wir haben eine epische E-Mail wieder erhalten von einem Lokalpatrioten hier aus Gelsenkirchen. Liebe Grüße gehen raus an Georg, der uns zum wiederholten Male eine Rückmeldung für unseren Podcast hier dalässt. Und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich. Wir können jetzt nicht die ganze E-Mail vorlesen, das würde den Rahmen sprengen. Aber Georg bezieht sich auf unsere Toskana-Episoden, auf unsere Vorgehensweise bei Polarsteps, auf so ein paar andere Sachen wie Smart Tags, wo wir das Thema ja auch hatten. Übrigens, Georg, habe ich so wie du, ich habe auch ein Aldi Smart Tag im Wohnmobil verbaut und ich habe auch die Osram LED Nightbreaker, also so viel mal eben kurz als Schnellrückmeldung auf deine Anmerkung. Und wir hatten das Thema ja schon mal, Georg kommt auch aus Gelsenkirchen und wir haben uns noch nie gesehen live, aber er kennt mich von diversen Laufbildern hier aus der Umgebung, was ich sehr cool finde.
Lauf-Nerd.
Vielleicht sieht man sich ja doch mal irgendwann, würde mich sehr freuen. Vielen, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall nochmal für die umfangreiche Rückmeldung.
Ja, und viel Spaß in Paris, ne?
Wenn ja, er
gerade genau. Auf dem Weg ist.
Absolut, ja. Okay, was gibt's noch?
Ich nehme mal kurz den Punkt, schöne Grüße oder schöne Rückgrüße an Camper van Dijk. Die haben gratuliert zum 75. zur 75. Episode in ihrer Caravan-Salon-Episode. Und ja, danke dafür, Jorge Langlang. Ich freue mich schon aufs nächste Treffen mit euch.
Tja, hoffentlich wieder mit Bier.
Ja. Dann hat der Thomas eine Liebeserklärung auf Instagram geschrieben. Nicht an seine Frau, das macht er vielleicht woanders als auf Instagram, weiß ich nicht.
Tinder?
Aber Thomas hat...
Er erwartet eine Antwort von mir. Er guckt mich so fragend an.
Ich ziehe es extra ein bisschen. Auf jeden Fall gab es da einige Kommentare, war auch wirklich anrührend. Und der Steven hat zum Beispiel geschrieben, dass auch Skandinavien auch ihr Traumrevier ist und sie da sehr oft hinfahren. Aber auch Lillys Campertime hat gesagt, dass sie es cool findet. Und Kleinstadtbus geschrieben, Skandinavien ist einfach der Burner. Und Klar Frahle hat auch gesagt, dass die Bilder schön waren, die ihr gemacht habt. Insofern auch Thomas nochmal danke dafür, den Instagram-Feed oder wie man das sagt, auch so ein bisschen zu füllen mit schönen Bildern. Danke dafür.
Ja, ich danke euch fürs, aber wir danken euch da fürs Folgen auch und freuen uns natürlich da auch über jeden Kommentar. Aber das war bei mir jetzt, wir sind ja nicht die Profis und wir sind auch nicht auf Likes und auf Follower aus, sondern das war mir ein tiefes Bedürfnis, einfach unsere Reise nochmal so zu teilen, weil ich habe da einfach so einen Bock drauf gehabt, weil wir waren so begeistert wieder von dieser Tour und dann will man es ja irgendwo mal niederschreiben. Das war mir ein wirkliches Bedürfnis. Und deswegen diese Liebeserklärung an Norwegen. Ja.
Es ist lustig, weil meine Tochter hat mich gefragt, ob ich nach unserer Reise auch so einen Text schreiben werde. Ich habe gesagt, weiß ich noch nicht. Ich sage, ich glaube, wir machen einen Podcast drüber.
Ja,
total.
Ich fand
das auch schön zu lesen.
Ja. Und wenn jetzt Leute sagen, irgendwie, was, Instagram und so, dann, ja, dann müsst ihr uns einfach mal folgen, ne?
Genau, dann könnt ihr mitreden. Dann
könnt ihr das auch mal lesen.
Genau. Genau. Auf Facebook stand zum Jubiläum von einem Thomas, unterhaltsamer, informativer Podcast und weiter so. Ja, vielen Dank, Thomas, an dieser Stelle. Facebook ist relativ wenig Feedback. Aber gut, ist auch der Kanal, der noch weniger bespielt wird als Insta bei uns, ne?
Genau, und dann gab es noch eine Rückmeldung von Manu, und zwar zu Top 10 Toskana, super Folge, macht Lust auf Urlaub. Genau, und ja, also danke für die Rückmeldung, Manu, und ich hoffe, dass du dann auch mal in die Toskana fährst und genau, vielleicht gefällt es dir da ja auch.
Ja, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für eure Rückmeldungen. Immer, immer gerne. Das freut uns sehr. Ihr wisst das. Das nehmen wir als Geschenk an und als Ansporn weiterzumachen, was wir so oder so vorhaben. Oder?
Ja, schon allein aus Eigennutz, ne? Weil es Spaß macht.
So sieht's aus. So, und dann sehen wir drei uns beim nächsten abgefahren Podcast-Treffen. Allerdings leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit, denn wir drei werden uns demnächst hoffentlich nochmal wirklich im privaten Rahmen treffen und da freue ich mich sehr drauf.
Also wenn ihr zufällig am gleichen Standort seid und die Aufkleber seht auf den Autos und meint, die Stimmen kommen euch bekannt vor, ihr dürft gerne Hallo sagen und gerne mal vorbeikommen. Das spielt also sehr, sehr gerne, aber tatsächlich treffen wir uns. Ich freue mich total drauf. Ja, in ein paar Tagen, Wochen, ja, dann schon
Abschlusstreffen
persönlich mal wieder. Mal gucken, was wir tun. Ich bin sehr gespannt.
Mhm. Prima. Der Jan war ja noch im Urlaub, ne? Und ich werde auch jetzt in den Herbstferien in den Urlaub fahren. Also es
kommt für
Reise-Content ist gesorgt.
Ja. Ja. Absolut. Ja. Unsere Kernkompetenz vielleicht, hoffentlich. Mhm.
Also immer eine Handbreit Reise-Content im Podcast, ne?
Also, ich hätte gerne wirklich eine Handbreit Sandbretter jetzt demnächst.
Den wollte ich doch nehmen. Eine Handbreit Sandblech unter dem Wohnmobil bei festgefahren. Ja, okay.
Es gibt mittlerweile Magnetlösungen, wo man die einfach, da brauchst du nicht mal irgendwelche Halter jetzt irgendwo noch umständlich befestigen.
Ja, aber hilft dir nicht am GFK-Dach, wenn du die da oben montieren willst.
Dir nicht, nee. Ich dir nicht. Ja, ich habe ja auch viel Blech an der Seite. Also
ja.
Da sollte eine Stelle zu finden sein.
Sieht doch cool aus, ne? Das erinnert dich an unsere CSD, also Caravan-Salon-Folge, der neue Trend 4x4 auf Sprinter in martialischen Aussehen mit matt lackierten Dingens und dann Sandblech.
Auch interessant.
Sieht einfach geil aus.
So Dingen dann daraus kommt, das wäre einfach mal wirklich ein Versuch wert gewesen. Aber na gut, das ist ein anderes Thema.
Hümer mal anfragen.
Ja,
genau. Ist dann nochmal hin.
Ja, genau. Darf ich nochmal nach Norwegen auf diese Wiese fahren mit eurem Mobil und das mal testen? Okay, was gibt's von dir, Jan, eine Handbreit?
Ja, ich nehme das Sandblech auch. Also ich gebe dir das Sandblech.
Das andere.
Ich gebe dir mein Sandblech.
Man hat ja immer zwei.
Für die andere Seite, genau. Ja. Damit du rauskommst.
Gut, perfekt. Besten Dank. Danke fürs Zuhören und liebe Grüße nach draußen. Und bis bald, würde ich sagen, oder?
Jo, macht's gut.
Bald. Tschüss.
Ciao, tschüss.
Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.